I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Ja, dann leg doch mal los, Nils. Du hast ja gerade gesagt, du legst los, hast auf Aufnahme gedrückt und dann leg doch mal los.
Ich fand es ziemlich übertrieben, um ehrlich zu sein.
So fandst du übertrieben, was, ja, dass ich sage, ich drück auf los?
Nee, aber
dass du eingebildet,
dass du seitdem deine Arme so krass anspannst.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer,
ja,
bei eurem Lieblingspodcast, nämlich Gästeliste Geisterbahn, mhm, oder die heute Zerstörung des Nils Bokelberg.
Genau. Boah, wie schlecht wir bei so einem Roast wären, ey. Der Roast of Nils Bokelberg. Wen hätten wir denn noch da? Also Herm und ich sind, glaube ich, klar. Maria würde ich noch. Moritz. Und wer wären denn noch so sein? Wer wären dann deine lustigen Promis, die sich so... Also darf ich einen Vorschlag machen?
Ja.
Ich hätte gerne Olli Pocher mit drin.
Ja.
Mhm. Aber so ein bisschen so ein quirliger... Da weiß ich nie so ein ey, man weiß nicht, was passiert Typ in der Show. Und dann hätte ich gerne noch so ein Frank Zander. Weißt du, damit so Oldschool kommt. Also
klar, mit, sofort.
Ja, jeder, ja, aber geil, hier der Höhle jetzt, ja.
Na, sofort, Frank Zander, also von dem würde ich mich auch sofort roasten,
ja,
lassen.
Ja, stimmt.
Das Ehrenroast.
Ehrenroast.
Hier kommt Kurt.
Ohne Helm und ohne Gurt. Naja, ich glaube, das aber, ja, jetzt haben wir vielleicht schon alle, oder was meinst du? Wen hättest du denn gerne?
Ja, wen hätte ich denn noch gerne? Von wem möchte ich denn da noch roasten?
Der ist so richtig gemein, auch richtig auseinander nimmt, so.
Vielleicht auch Charlotte Roast?
Ja, Charlotte Roast,
ja. Kannst du mal sehr gut zurückroasten, das ist auch mal richtig. Auch mal, ja, richtig.
Nee, ich würde auf jeden Fall auch Ulmi einladen.
Oh ja.
Den kenne ich ja auch schon mit länger.
Du meinst Christian Ulm, ne?
Ja.
Ja.
Entschuldigung, das sollte jetzt überhaupt nicht so doof Kumpel sein.
Ich weiß.
Aber ich kann den einfach nicht anders aussprechen.
Charlotte Roast ist gut.
Wen würde ich denn noch einladen? Von wem könnte ich mich noch roasten lassen? Vielleicht irgendwie.
Wir brauchen noch so einen internationalen Star, der dich gar nicht kennt, aber das so ein bisschen vorgeschrieben bekommt alles.
Ja. Ja, Dennis Rodman.
Ich wollte gerade. Ey, unglaublich, ich wollte Dennis Rodman sagen. Das können wir jetzt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide gleich, also ich wollte wirklich Dennis Rodman sagen.
Der war auch bei irgendeinem Roast. Ja, oder? Der war auch bei irgendeinem Roast. Wen hat der denn nochmal geroastet? Weiß ich gar nicht mehr. Mein Lieblingsroast war immer der von Dennis Leary, der war extrem lustig.
Aber ich finde so Roast auch immer irgendwie unangenehm.
Naja,
bin ich nicht für gemacht.
In jüngster Zeit nochmal ein paar geguckt, die werden auch nicht besser, sagen wir mal so. Das war mal eine kurze Zeit cool und jetzt ist es irgendwie so, naja.
Im MDR gibt es die jetzt auch immer, habe ich gesehen. Die machen irgendwie auch so Comedy-Zeugs, die gibt es auch für so Ingolf Lück und so.
Naja.
Ja, ich glaube, es gibt auch irgendwie The Roast of Matze Knob. Und ich glaube, da war ich beim Titel schon raus, so. Das kann nur unangenehm sein.
Aber der roastet sich halt selbst in seinen verschiedenen Rollen.
Ja, oh.
Kommt erst so super Ritchie. Ja.
Hey, da kannst du den machen. Da bist du der Matze. Da musst du liefern. Ja gut, ich meine, 6 Minuten zum Hauptbahnhof.
Das macht die ganze Zeit dann immer nur diese typischen Wörter.
Das ist gerade eine Edmund Stoiber-Beckenbauer-Mischung.
eine deutsche Adaption erfolgreicher amerikanischer Formate ist ja oft interessant. Ich habe jetzt neulich eine neue Sendung im RBB, die heißt, glaube ich, Queer for You. Mhm. Und ist das deutsche Queer Eye. Und man hat 4 schwule Männer, die zu Leuten fahren, um die umzustylen. Eine war hier um die Ecke, ich habe direkt die Straße von mir hier wiedererkannt, um die sie sich gekümmert haben. Und ich finde, die haben ganz gute Kandidaten rausgesucht. Aber ihnen fehlt natürlich das, was das amerikanische Original hat. Mhm. Also die Originalität und irgendwie auch so die Quirligkeit der,
Selbstbewusstsein auch oft.
Der queeren Leute irgendwie. Die sind schon sehr selbstbewusst.
Nee, was falsch. Ich glaube, Extrovertiertheit. Ich glaube, Amis genau. sind ja, hatten wir auch schon ein paar Mal als Thema, dass die Amis ja generell lauter sind und sich mehr trauen, einfach mal so fremden Leuten nochmal Hallo zu sagen und sowas.
Ja, vor allem, was ja bei Queer also stark ist, ist diese Unterschiedlichkeit der Charaktere. Mhm. Ne? Also Jonathan, diese Prinzessin irgendwie, ist ja ein ganz anderer Typ als Tan, der immer top gestylt ist, oder Anthony, der coole Rocker in der Küche und so. Das sind ja so Klischeefiguren, aber die, jeder steht halt für was anderes. Mhm. Und hier die Queer for You Jungs, die sind sich alle sehr ähnlich, sind alles so ähnliche Typen. Und das macht es dann so ein bisschen schade irgendwie. Mhm. Naja, aber es ist auch nicht ganz schlecht, weil es ist kein Vollunfall, keine Vollkatastrophe. Man kann es sich auf jeden Fall mal angucken. An einem Nachmittag sind, glaube ich, 3 Folgen bisher, aber es ist halt nicht Queer Eye.
Bist du zufrieden, wie die Straße hier aufgewertet wurde? Oder?
Ja, absolut. Ich habe schon immer mal geguckt, ob diese Kandidatin, ob ich hier irgendwie raushin kann, wo die wohnt, mal irgendwie so durchs Fenster gucken kann oder so. Also irgendwie, vielleicht hat sie da irgendein besonderes Schild im Fenster hängen.
Das ist irgendwie lustig, weil man so nach links schaut und dann sieht man dich so am Fenster, wie du so ganz schnell weggehst.
Ja, ich will ja auch wissen, ob die sozusagen, für mich ist ja eigentlich das Interessante immer, das wird auch kaum noch gemacht, auch bei Deutschen. Ich überlege gerade, ich gucke ja besonders gerne die Rosine.
Was ist das?
Frank Rosin.
Ah, und dann so, wenn so wieder besucht wird.
Wenn er Restaurants rettet. Und was ich immer denke, was so fehlt, ich glaube, Rach hat das noch ein paar Mal gemacht und auch Dings hat das damals gemacht, Gordon Ramsay, aber sonst gibt es das eigentlich nicht mehr, dass die nach 2 Monaten nochmal hingehen und sich das angucken.
Ja, genau, bei Rach war das auch.
Weil wenn du nämlich bei der Rosine die Sendung guckst und dann immer die Restaurants googelst, hat jedes davon immer schon zugemacht. Ja. Das ist echt krass.
Ich finde es auch mal lustig, dass so Restaurants das dann auch so mal so ausstellen, dass sie bei diesem Rosins-Restaurant-Retter, keine Ahnung, ist dabei nicht so, ich weiß nicht, ob wir das so zeigen.
Ja, aber das ist wichtig, dieser Revisit, finde ich. Da haben wir damals ja auch, als ich mit Klaas für Aligali diesen der Scheißhaus-Tester gemacht haben, als das die dümmste Matz ever, die war wirklich wahnsinnig lustig war, fand ich, auch beim Dreh und so. Da haben wir das ja auch gemacht, dass er dann, also das ist halt so ein öffentliches Klo, das war damals übrigens, Fun Fact, die Toiletten von der Columbia-Halle.
Ja.
Also es war auch geil, dass man damals auch einer Praktikantin war es, glaube ich, damals den Auftrag gegeben hat, such mal Toiletten raus, also die maximal diese Eigenschaften haben, damit wir so tun können, als wäre das ein Restaurant und ach, ganz weird alles. Aber da gab es ja auch den Revisit und dann war das so, haben wir auch da so Komparsen gebucht, die so ein- und ausgehen und so, die so Sachen sagen so, seitdem hier umgebaut war, gehe ich ja jeden Tag hin. Richtig.
So scheiße. Ja, ach, das finde ich auch bei Deutschland schade. Das ist oftmals, verläuft sich das ja so im Sand. Ich will wissen, was ist aus dem Fischspa geworden? Was ist aus dem...
Oh, Polo Polo.
Ja, was ist daraus geworden?
Ich würde gerne wissen, was aus dem Yoga-Retreat auf Griechenland geworden ist.
Hm, zum Beispiel.
Wo der Umzug, wo die Redakteurin den Umzug bezahlt hat.
Aber warte noch, mal, das ist aber schon...
Immer noch meine Lieblingsfolge.
Das ist Auswanderer, oder nicht?
Das war gut bei Deutschland.
Ja, gut bei Deutschland, genau. Ah ja, okay. Ich dachte, ihr meint gerade, Restaurant-Test war ja ein bisschen anders, ne?
Rach.
Oder ja, Rach, da, ja. Ja. Das war ja Holo Bolo und so. Rach war ja Holo Bolo, ne? Ja. Und die war ja wirklich Kult. Jetzt ist es ja voll berühmt, weil das halt so unangenehm, weiß ich nicht, was das richtige Wort ist, aber.
Aber Rach gibt's auch schon lange nicht mehr, ne?
Nee,
Rach ist ja auch schon beim ZDF mittlerweile und so.
Der war am Ende, der war bei Rocket Beans auch am Ende. Nein, warte. Das kam gerade komplett falsch rüber. Lass mich den Satz zu Ende machen, damit ihr wisst, wie ich das meine. Am Ende, wo ich noch da gearbeitet habe, wollte ich damit sagen. Da war der ein paar Mal zu Gast, glaube ich. Nee, der hat mit einem Redakteurkollege hat der irgendwie ein Format gemacht. Nee, so meinte ich das nicht, so um Gottes Willen. Liebe Grüße.
Ja, der war irgendwie im ZDF und das hat gar nicht geklappt, weil es dann auch keine Kochshow mehr war, sondern irgendwie so super überambitioniert, wir testen Deutschland oder so. Irgend so ein Scheiß, den er da gemacht hat.
Mhm. Das fand ich an sich gut, weil es ging so ein bisschen um Ernährung und sowas, aber das war irgendwie alles ziemlich komisch.
So ein bisschen dieses typische Hirschhausens Quiz des Menschen mäßig. So, komm, wir gucken mal auf der großen Shiny Floor Bühne.
Genau.
Beschäftigen wir uns mit so geilen Smalltalk-Themen einfach und bauschen das kurz auf. Wo ist eigentlich die Niere? Keine Ahnung, Mann. Ist mir auch scheißegal. Ich will darüber Samstagabend nicht in einem Fernsehen drin was gucken müssen.
Der Rand ist für den Gast. Alte Kellnerregel. Oder was? Was für den Kellner? Nee, für den Gast.
Ja, für den Gast. Ja.
Wie, also was heißt das, dass der Kellner das nicht essen darf?
Dass man den Tellerrand nicht so voll schmiert. Mit, viele machen das ja so in der Küche, dass sie so noch so Aceto-Creme auf den Rand oder so ein Scheiß.
Ja. Aceto-Creme, das nervt mich immer.
Also ich bin auch sehr genervt vom Aceto-Creme.
Aceto-Creme ist doch totale Hölle. Das ist so ein totales Scheißprodukt. Nicht,
vor allem gerade im Borchardt.
Also Aceto ist ja Essig. Also, also Rotweinessig.
Balsamico. Okay.
Und dann wird der noch so dickflüssig gemacht, genau. Und dann hast du diese Aceto, diese Balsamico-Creme. Okay. Und die wird oft so auf so Salate gemacht, um so ein schönes Muster zu haben.
Ah.
Und die ganz oft wird die so in so Wellen auf dem Tellerrand gemacht, damit der Teller voller aussieht. Aber soll man halt nicht machen.
Ich esse ja Salat nie mit richtigem Dressing, ne? Das ist auch so ein Ding, wo Leute immer nicht klarkommen. Es gibt ja meine Top 3, wo Leute einfach nicht, auch nicht sich zurückhalten können. Kennst du, weil man so eine starke Meinung hat, dass man es einfach nicht akzeptieren kann, dass jemand anderes da anders denkt? Also die Top 3 sind bei mir auf jeden Fall Mayo, dass ich nicht Mayo mag.
Ja.
Das können einfach die meisten Leute einfach nicht akzeptieren.
Ist das so?
Ja. Ich mag Mayo überhaupt gar nicht, ich finde es so richtig ekelhaft. Und das ist so ein Ding, wenn man das halt irgendwie gerade so bei Rocket Beans oder irgendwo halt so in einem öffentlichen Rahmen sagt oder hier oder so.
Wo viele Mayo-Fans sind.
Ja,
Rocket Beans.
Dann kriegst du, Nein, ich meine... Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, könnte sein, aber ich kriege auf jeden Fall, habe noch einige empörte Nachrichten bekommen. Ja. Dann ist Platz 2 ist Gurke. Ich mag keine Gurke. Da kommen auch ganz viele Leute überhaupt nicht her. Und dann kommen auch immer die Argumente, wie gesund es doch ist. Und dann schickst du eben immer diesen scheiß Jamaikaner mit der Cucumber. Irgendwas so dieses Cucumber-Lied da. Ja. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich, ist das nicht Macca? Macca MC oder sowas? Jemand, den man auf jeden Fall kennt. Und der dritte Platz ist das, was ich gerade vergessen habe. Darum ging es gerade.
Nazis sind cool.
Das sind die Meinung, da kommen die Leute nicht klar. Und nee, Platz 4 ist eigentlich, ich stehe total auf diese Olympiasache, die da jetzt passiert im Sommer. Also ich bin ja mit der Charlotte ganz, ganz eng da schon am Plan, dass wir da cool tanzen und so. Das wird richtig toll. Das wird auch viel ändern. Nee, aber diese Salatsache ist halt echt auch so ein Ding. Also zum Beispiel Caesar Salad ist ja halt so eins der beliebt. Also gerade zum Beispiel diese Dinger im Supermarkt, ne?
Ja.
Wo du diese Box kaufen kannst und so.
Ja.
Und die habe ich auch ein paar Mal dann gekauft, weil irgendwie war es so Not am Mann und ich wollte wirklich mich so halbwegs irgendwie gesund ernähren. Dachte mir so, komm, jetzt bin ich gerade in so einer Sportphase, Mittagessen, muss aber schnell gehen, wenn du arbeitest. Und da haut man sich das beim Supermarkt. Und ich habe immer, und das ist immer so widerlich, Mann. Das ist diese komische, kalte, weiße Soße, die sich die Leute dann darüber machen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das. Dann hast du so eine Pampe, so eine Mayo-Pampe. Keine Ahnung. Also das fand ich. Ich mache immer einfach Öl und Essig. Einfach ein bisschen Salz, Pfeffer. Und wenn ich richtig fancy bin, dann mache ich zu Hause das sogar mit so einem ein paar Zwiebelchen klein machen und dann mit so einem Senf, Dijon-Senf und das dann so rein in so eine kleine Vinaigrette halt machen.
Ja. Ich finde Öl und Essig auch am besten.
Das reicht doch auch, um das zu inflamen.
Absolut, absolut. Es gibt ja diese komischen Läden, in denen man sich so Öl abfüllen lassen kann. Weißt du, so in so Öl und Schnaps und Essig und sowas haben. Die gibt's auch hier in den Aliakaden und so.
Vom Fass heißen die, glaube ich.
Genau, irgendwie so Öl vom Fass oder so heißen die.
Ich fände so übrigens Kette so geil, wenn du hast das so gemacht gerade, wenn man genau nachmessen würde, dass du wirklich genau durch die, wie du es gerade gemacht hast, Richtung Schönhauser Aliakaden.
Ich glaube, das kommt ziemlich genau
hin. Das kommt ganz gut hin, ne?
Ein Laserdaumen.
So, wir sind ja gerade, muss jetzt eigentlich auch mal wieder an einem Tisch seit längerer Zeit, mal, um das erste Mal in diesem Jahr. Und wir sind ja nicht unweit von der Schönhauser Aliakaden. Muss man jetzt kurz zur Einordnung für die Zuschauer auch mal
das stimmt.
anmerken.
Bitte? Und da auf jeden Fall gibt es einen Rosé-Essig. Ich bin ja ein großer Rosé-Fan.
Ich weiß nicht, den du jetzt meinst, der ist am Anfang, ne? Ja,
genau.
Von Nordsee.
Und da gibt es einen Rosé-Essig und der ist hammerlecker. Ich hole mir ganz oft diesen Essig.
War der Alkohol? Nee, ne?
Nee, hat keinen Alkohol. Also nicht, dass ich wüsste. Diesen Essig zusammen mit gutem Olivenöl, ein bisschen Salz noch und dann mache ich in denselben Salat, mache ich dann immer noch Himbeeren. Und das ist mega lecker.
Bist du so ein kleiner Fruchttiger?
Gar nicht, aber in dem Fall, das harmoniert sehr gut mit diesem Rosé-Essig und dann ist das ein super leckerer Salat.
Was ist denn dein Salat? Ein bisschen Radicchio? Ein bisschen Pelt?
Ja, manchmal Radicchio. Keine Ahnung, ich bin da nicht besonders fancy oder
Salat
so.
Ist auch zu aufwendig, das ist das Problem.
Na, ich kaufe mir auch oft Tütensalat.
Also, ja, okay,
weil der ist halt gewaschen und geschnitten und gemischt und das ist irgendwie völlig okay.
Muss ich euch leider jetzt alle enttäuschen, habe ich leider so einen Bericht gesehen, so einen typischen so ZDF-Zoom-Ding vor Jahren schon. Und da haben sie das mal getestet. Ne? Übrigens auch so eine Sendung. Ganz ehrlich, ZDF-Zoom versaut einem mehr im Leben, als es einem hilft. Weil immer sehe ich da Produkte, die ich eigentlich gut fand, und dann werden die so getestet, mal so richtig geil, so gut bürgerlich durch die Mangel genommen, und dann merkst du immer so, ja scheiße, kann ich jetzt nicht mehr kaufen. Ja. Und so die sind diese gewaschenen, geschnittenen Salate, da haben sie halt so Tests gemacht und waren halt übelst die Bakterien dran oder keine Ahnung, wie das heißt. Oder
was einen nicht umbringt.
Ja, schon, aber irgendwie denke ich dann trotzdem immer dran, wenn ich es kaufe. Oder denke ich mir.
Ja, also bevor ich mir so einen Salatkopf kaufe und den zerschneide und dann die Hälfte wegschmeiße, weil ich ihn irgendwie, weil ich dann doch nur auf eine Portion Bock habe und ja, dann irgendwie erst 3 Tage später wieder und ich den dann aber nicht mehr benutzen kann, ja, dann nehme ich irgendwie so eine Tüte und bisher ist noch alles gut gegangen.
Ja, aber ich finde, das war aber auch von uns beiden, muss man auch dazu sagen, sehr unwoke gerade hier, ne? Weil ich meine, vorgefertigt geschnittener Salat ist ja auch in Plastikverpackung und so, das darfst du ja auch nicht mehr machen. Jetzt kriegst du ja schon, du kriegst bestimmt fiese Nachrichten jetzt danach.
Ja, das muss ich einfach aushalten.
Was soll das denn?
Das muss ich einfach
mit ihrer Reichweite verbreiten Sie solche Tipps? Das geht nicht.
Na gut.
Ey, cool. Das finde ich auch richtig, dass man sich darüber lustig macht.
Was ist denn dein Lieblingssalat?
Ich habe leider keinen Lieblingssalat. Ich habe vielleicht 3-4 Mal Salat gegessen, da hat mir einmal einer geschmeckt, aber ich habe den da nicht wiedergefunden und dann habe ich es gelassen. Also die Art des Blattes, mhm, weil ich habe eigentlich schon öfter Salat gegessen. Aber vielleicht machen wir einfach mal eine Sonderfolge zu Salat und sprechen darüber.
Man macht keine Freunde mit Salat.
Aber ich musste gerade dran denken, als du von Mayo geredet hast und die dass Rocket Beans und Mayo sich, dass da eine hohe Überschneidung ist. Ich habe gestern sehr lachen müssen.
Mann, das habe ich so aber nicht gesagt. Das wird wieder raus. Ich komme hier vorüber wie so ein Rocket Beans-Hater heute. Das ist nicht der Fall.
Aber man muss ja kein Rocket Beans-Hater sein, um zu sagen, dass die Rocket Beans-Zielgruppe, da ist eine große Mayonnaise-Affinität da. Weil, was ich sehr lustig finde, bei PlayStation gibt es PlayStation Plus, ne, gibt es ja dieses Abo, wo man online spielen kann, mhm, gibt so Spiele und sowas. Und die haben jetzt auch mal so, da gibt es so Angebote. Also, dass man irgendwie, ja, Sachen günstiger bekommt und sowas. Ja. Und deshalb komme ich da gerade drauf mit Rocket Beans, weil das war kein Diss an Rocket Beans, sondern an die Gamer-Leute. Weil da sieht man immer ganz gut, was sie so für Kunden haben,
ach so,
wo man dann Sachen günstiger bekommt.
Na,
letzte Woche oder letzten Monat bekam man so Axe irgendwie günstiger und diese Woche sind es so fertig 3-Minuten-Terrinen von Knorr, wo man so 30% Rabatt drauf bekommt, wenn man PlayStation Plus Mitglied ist. Habe ich natürlich direkt zugeschlagen. So.
Ja.
Zum geilen Kartoffelbrei, ne?
Stimmt, geil. Das ist diese super weirde neue PlayStation Plus Koop-Plattform, auf der irgendwie so Real-Life-Produkte günstiger werden durch eine PlayStation Plus
Mitglied. Wo findet man das?
Das auf PlayStation Plus steht das. Also
ich
da
bin da nicht mehr. Ich fand das mal voll die Abzocke, dass man da so viel zahlen muss dafür, dass man nur online geht. Es ist ja im Endeffekt so, du kannst ja nicht mal mehr Sachen updaten irgendwie, ohne dass du dieses Plus hast. Finde ich schon ein bisschen. Also,
finde es auch krass, ja.
Dass sie es einfach
so reingesneakt haben.
Ja. Ja, und das ist schon ziemlich teuer auch. Und ich habe es irgendwie eine Zeit lang auch gekauft, weil ich einfach Pro Evo online zocken wollte. So. Und das fand ich auch schon damals einfach scheiße, dass du überhaupt ein Abo abschließen musst. Und dann habe ich das auch mit ein paar so Gamern besprochen und die meinen dann immer, ja, aber das ist ja, so nutzt man das ja nicht, sondern du hast ja dieses immer ein Spiel umsonst im Monat und so und den ganzen Krams. Und ich bin immer geil. So, ich brauche das aber nicht. Ich will einfach nur online gegen 16-Jährige zocken. Und dann schlecht gelaunt die PlayStation ausmachen wieder. Aber ich brauche echte Menschen als Gegner. So. Naja. Aber ich denke mal, da haben wir uns jetzt nichts gegeben mit über Vogue-Dings sich lustig machen und über Gamer sich lustig machen. Da haben wir uns auf jeden Fall den Ball schön hinhergespielt jetzt.
Da greift ihr beide erstmal noch in die Studentenfutterschale.
Ja. Ja. Nein, aber ich finde, das sollte man dann schon relativieren. Ne? Also wenn ich ja sowas sage wie mich so jetzt drüber lustig mache über Leute, die darauf hinweisen, dass man nicht Vogue ist und sowas. Ich meine, ich hoffe, dann checkt man schon, wie ich das meine. Ne? Also ich meine, ich bin ja da wie Ricky Gervais. Man darf sich über alles lustig machen. Man darf über alles Gags machen.
Ja, aber du bist halt lustig. Das unterscheidet dich von Ricky Gervais.
Och, komm. Ach, hast du da gerade so ein Ding? Ich habe den Artikel
gesehen. Ich fand den Globe-Auftritt so sagenhaft schlecht.
Echt?
Also ich weiß nicht, wo, also es war einfach nur Grotte, fand ich.
Echt?
Also ich bin eh kein Ricky Gervais-Fan, ich finde den nicht gut. Ich finde so Menschenhass total langweilig, aber der Auftritt war totale Grütze, fand ich. Also keine Punchline, die ganze Zeit nur I'm just joking.
Punchlines
nee, drin. Finde ich überhaupt nicht.
Ich habe jetzt keine große Meinung dazu, aber ich fand es auch interessant, weil es war halt nur so ein Draufhauen und dann immer so, ja, dass die den da moderieren, deswegen, ja, genau deswegen, weil das halt irgendwie, ne, war das halt so, und was ich interessant fand, habt ihr das letzte Bill Burr Special gesehen?
Ich weiß nicht, welches war denn das? Tiger?
Das war, weiß nicht. Da fand ich es auch so, weil ich gesagt, also natürlich lebt er davon, dass er so immer so meckert und sowas, aber da war das echt so einfach nur noch so laut und draufhauen und da habe ich gesagt, boah, das war ein bisschen nervig jetzt.
Naja, das ist ja das Problem, das ist ja alles nervig und allein das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, so dieses Vogue-Ding ansprechen, ist ja nervig, genauso wie nervig ist, dass ich das jetzt versuche wieder zu relativieren. Das ist ja überall, es geht nur noch durch halt diese, ich finde irgendwie diese Stimmung ist einfach, also mich nervt komplett alles nur noch und mittlerweile behalte ich einfach meistens meine Meinung für mich, es sei denn wie heute im Podcast, aber dann darf man das ja auch nicht zu ernst nehmen, aber Und ich finde es übrigens auch völlig legitim. Wir können, also mich interessiert es ja auch, was du daran schlecht findest. Mhm. Und weil ich glaube, vielen Leuten, wenn du jetzt zum Beispiel so, gerade so Stand-Up-Nerds, ja, wenn du denen jetzt diese Meinung so gesagt hättest, die würden sich persönlich angegriffen fühlen oder wollten das jetzt unbedingt verteidigen. Ich check das bei dir, weil ich dich kenne und ich glaube, du einen anderen Humor einfach lieber magst, was jetzt null wertend ist so. Aber ich muss schon das einordnen, ob du das jetzt mochtest oder nicht. Das war technisch, das war schon ziemlich gut gemacht und da waren auf jeden Fall Punchlines. Ob du die jetzt witzig fandest oder ob du die Intention dahinter oder sagen wir mal,
das Problem,
das Mittel nicht magst, dass er quasi dieses nach unten schlagen oder nach oben schlagen, wie auch immer, überall hinschlagen und es immer wieder, ich weiß, was du meinst, er hat ja immer wieder danach auch direkt relativiert, so im Sinne von, ist mir scheißegal, mir ist es egal, die
ist
mir
jetzt egal. Ja, das Ding. Ist halt so eine, das ist halt so ein billiger Trick, also da hat er sich halt keine Mühe gegeben und ich finde auch die Haltung, die dahinter steckt, beziehungsweise die der da irgendwie verkaufen will, ob man sie ihm glaubt oder nicht, einmal dahingestellt, aber die ist halt so, das ist halt gar keine, da ist halt überhaupt gar keine Haltung dahinter, mhm. weil es halt, es steht halt für nichts, was der da gemacht hat, ja. weil wenn mir ein Bonze vor mir auf der Bühne des teuersten Hotels von Hollywood steht und sagt, ihr seid alle Bonzen, dann ist das, dann verpufft das im Nichts, ja. da ist das, überhaupt ja. ist gar keine, da ist ja gar keine Fallhöhe zwischen ihm und den Leuten, die er beschimpft, weil er ist ja genauso mhm. dumm wie die.
Das fand aber ich, er nimmt ja in dem Moment, ja. ganz kurz, er nimmt ja in dem Moment nicht die Position von ihm als Privatmensch ein, sondern repräsentativ für Leute, die vielleicht daran was erkennen, sozusagen. Er nimmt ja die Rolle des Zuschauers sozusagen ein und nicht.
Ja, aber das ist halt bigott. Das ist einfach unaufrichtig. Mhm. Weil wenn er dann zum Beispiel dieser eine Gag, also ich will jetzt nicht den ganzen Programm auseinandernehmen, aber wenn man diesen einen Gag, Amazon, ihr seid Amazon, Apple, ihr alle, die ihr dafür arbeitet und so, ihr beutet Länder aus und ja. so und erzählt alle Streamingdienste, Disney Plus hat er dann auch schnell dahinterher geschoben, ja. erzählt alle Streamingdienste auf, außer Netflix, weil er bei denen halt Specials hat und drei Serien laufen so. Ah, okay. Und das ist halt so albern, weil er somit immer sich ausklammert als was Besseres sozusagen.
Das ist mir sogar gar nicht
aufgefallen. Und das ist halt total lächerlich.
Aber findest du, er relativiert das, wenn er sagt, mir ist das alles egal? Weil ich finde, das ist ja für mich kein Relativieren, sondern eher so ein nochmal so unterstreichen so.
Ist eine gute Frage. Ich muss gerade ehrlich sagen, beim Kopf sind gerade $5, die daran arbeiten. Was ist nochmal relativieren? Was heißt das überhaupt nochmal? Guck nochmal nach. Eigentlich will ich mir gerade nur Zeit kaufen, bis mein Gehirn.
Aber dann kann ich ja schnell was anderes sagen.
Weil ich weiß es nicht.
Nämlich, ich habe es auch geschaut, was so, ja, okay, und es war alles ein bisschen egal eigentlich, aber was ich wirklich doof fand, war, als er gesagt, ja, ihr seid alles reiche Arschlöcher, kommt mir jetzt nicht mit Welt retten und so, das wollen wir halt alles nicht hören von euch. Und da dachte ich so, was? Natürlich, das ist die Bühne. Das schauen Millionen von Leuten. Da musst du was sagen. Und also ich verstehe das immer nicht, dass man dann, ja, du bist Schauspieler, was erzählst du denn zur Umwelt? Keine Ahnung. Also ich denke, ja, aber warum denn nicht?
Ja, vor allem ist das Problem an dem Gag ist ja, dass der so einfach auszuhebeln ist, wenn man sagen kann so, aber du bist ja auch Schauspieler, schreib den Leuten nicht vor, was sie sagen sollen. Also wieso hast du denn die Befugnis dafür und andere nicht?
Ja, und das fand ich so.
Dadurch, diese Mechanik funktioniert da in dem Rahmen einfach nicht.
Ja, interessant. Also,
also ich finde, er hat das
Jahre... Je mehr ihr sagt, desto mehr, muss ich zugeben, sind Argumente dabei, wo ich jetzt auch sage, ja.
Ich finde, okay, als es die Jahre zuvor
gemacht hat... Ich glaube, wir sehen das halt von ganz anderen Standpunkten. So. Und mir fällt gerade auf, vielleicht seht ihr beide das sogar vielleicht aus dem eigentlich besseren Standpunkt, um sozusagen aus dem mit einem kritischen Auge. Ich bin natürlich vorbelastet, weil ich Comedian ich bin eigentlich keiner mehr, aber ich habe halt eine Zeit lang Stand-Up gemacht und mich interessiert das schon immer und ich bin da so ein bisschen... vielleicht nerdiger als jetzt, sagen wir mal, der Durchschnitt so. Und da gucke ich dann natürlich schon auf Techniken so, oder wie hat er die Punchlines formuliert, wie baut er das auf, was ist der rote Faden, wie bringt er das sozusagen alles so zusammen. Und da bleibe ich dabei. Also das war schon auf höchstem Niveau. So, ob es dir jetzt gefällt, die Witze, muss man halt dahinstellen. So, das ist ja oft so. Es gibt viele Comedians, zum Beispiel Anthony Jeselnik ist zum Beispiel, der denkt, entweder du hast den oder du findest ihn richtig
gut. Ich finde Jeselnik auch brillant. Ich war auch hier, als er in Berlin war und so. Ja. Ich lieb den ja total.
Aber ist ja egal, ob du den jetzt liebst oder nicht, weil das ist ein gutes Beispiel.
Ja, aber das Ding ist, also
dass er Leute auf die Füße tritt, sich über Krebs lustig macht,
naja.
Solche Sachen, wo du auch sagen könntest, hä?
Ja, absolut. Aber da ist es halt viel, da ist die ganze Performance viel zielgerichteter bei Gervais. Und als er das die letzten Jahre gemacht hat, fand ich es auch scheiße, aber nur, weil es mir nicht gefallen hat, weil ich ihn einfach nicht witzig finde. Okay. Aber da konnte ich sagen, klar, das ist irgendwie gut gemacht, das ist qualitativ, ist das genau richtig, er sucht sich die einzelnen Leute aus und schießt auf die und alles gut und so.
Ja.
Aber jetzt war es so ein allgemeines, ich baller einfach auf alle und irgendwo wird's schon hängen bleiben, ja, und so. Und irgendwie so auch so total lustlos und nicht zielgerichtet. Ich fand's einfach echt eine ja, super schwache, ja, Performance.
Aber findest du den generell, das muss ich echt mal, jetzt interessiert mich, findest du den generell nicht? Also auch die ganzen The Office Sachen, das ist der,
super, ich finde das
Extras, US, wahnsinnig gute
das Serie. Das US-Office ist tausendmal besser
Afterlife
als das englische
wahnsinnig gute Office. Serie.
Ich kann den, ich finde den, ich glaube dem einfach nicht. Ich finde, der ist super zynisch.
Aber Afterlife solltest du mal gucken. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
Okay, ich hasse alles von Ricky Gervais und soll mir jetzt noch eine Rolle angucken, wo er irgendwie stirbt.
Nee, es geht ja nicht darum, dass er stirbt, sondern dass seine Frau gestorben ist und dass es eigentlich um die Trauerbewältigung geht und dass er ein zynisches Arschloch ist und durch die Gegend läuft und alles hasst und den ganzen Glauben an die Menschheit verloren hat, so, und wahrscheinlich auch ganz viel von ihm selbst da drin ist, von irgendeiner Vergangenheit von ihm, merkst du auch voll. Und das ist wahnsinnig gut geschrieben und sehr, sehr berührend und gut gemacht. Und es geht so, ja, um so Tod und wie man in so einer Gesellschaft damit umgeht, dass allen Leuten alles ein bisschen egal ist und jeder will berühmt sein und sowas.
Ja.
Also ich würde ihm jetzt nicht absprechen, und The Office finde ich auch sehr, sehr gut. Und außerdem kann man ja nie eigentlich meiner Meinung nach einen Abklatsch des Originals besser finden als das Original,
weiß ich ja, nicht. Ja, aber selten. Es ist halt, wenn es so eine eigene Dynamik entwickelt hat, wie
das beim US-Office. Ich mochte das US ja auch, aber
so
das, war. Zum Ende hin wurde es ja ganz schlimm, als sie dann geheiratet haben und sowas, da war es nur noch furchtbar, es war nur noch Trash am Ende, aber vor allem irgendwann war ja Michael Scott gar nicht mehr da, das ist ja völlig lächerlich.
Die letzte Staffel.
Ja, nee, das wurde für mich irgendwann total krank und schlecht, aber die ersten, ich glaube, 5, 6 Staffeln fand ich richtig gut. Nee, ist auch egal, aber krass, ja, okay, aber muss man dann auch, ja, dann bin ich froh, dass ich jetzt langsam auch ins Alter komme, wo man dann so eine Meinung dann auch akzeptieren muss halt so, ne? Ich meine, aber andererseits, ich meine, du magst ja auch Lili Hallervorden, von daher, keine Ahnung, kann ich das nicht. Nein, das war jetzt nur so ein kleiner, liebgemeiner Seitenhieb. Aber ja, aber überrascht mich einfach gerade. Ich hätte das nicht von dir, also ich hätte nicht gedacht, dass du gerade ihn so schlecht findest, weil ich den eigentlich schon einschätzen würde als einer der besten Comedians so der letzten 20 Jahre oder so.
Ja,
oder Comedy-Schaffenden.
Also ich habe den auch, als der, nicht letztes Mal, ich glaube, wo der vorletzte Mal in Berlin war, habe ich den auch live gesehen, fand das auch lustig und so. Aber da jetzt auch, ich habe dann auch seitdem nicht mehr viel von ihm mitbekommen. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, der war jetzt einfach nochmal darauf aus, so möglichst viel auszuteilen. Und es war halt nie so dieser, irgendwie so ein cleverer Bogen zurück. Weil das finde ich immer, das fehlt vielen Leuten, finde ich, so Comedians. Ich habe ja gar keine Ahnung von Techniken, keine Ahnung was. Aber wenn du halt irgendwo draufhaust, dann muss es für mich noch irgendwie einen lustigen, so einen Twist oder so geben. Ja. Weil sonst ist das für mich halt nur draufhauen. Das finde ich mal schnell langweilig.
Ja,
so.
Nach oben hauen, das sagt man ja auch, ist immer besser.
Ja, als klar, das eh, aber das kannst du ja.
Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, also angenommen, jetzt nur, um das jetzt vielleicht abzuschließen, wir müssen jetzt nicht so mega jetzt darüber das auseinandernehmen, aber mal angenommen, der hätte jetzt das gemacht, wie er es gemacht hat, ne? Und hätte aber dann eben nicht dieses Ding gemacht mit so, komm hier nicht und mach deine Sätze über Politik, sondern hätte dann auch noch eine Botschaft reingebracht. Hättet ihr das dann wieder okay gefunden oder wäre es dann trotzdem zu viel?
Ich mag das Grund, ich finde es erstmal gut, wenn Comedians auch eine Botschaft haben. Ich liebe Bill Hicks, der ist für mich der große Gott und der hat immer eine Vision gehabt von einer besseren Welt, in der die Menschen sich lieben. Ja,
George Carlin auch so
ähnlich. Und Bo Burnham irgendwie macht auch so Programme, die irgendwie am Schluss noch was erzählen oder wo ganz viel von sich preisgibt und so. Ich bin überhaupt nicht dagegen, wenn Comedians auch mir was erzählen wollen oder mir auch was mitgeben wollen oder so. Ich weiß nicht, ob ich es bei Ricky Gervais, wenn das jetzt in dem Zeitpunkt, also nachdem ich alles, was er vorgemacht hat, auch kenne und jetzt da dieses Golden Globes gemacht und am Schluss eine Message reingehauen hätte, ob ich ihm das geglaubt hätte, nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre weird gewesen irgendwie. Aber was Herm sagt, man hätte natürlich einen Bogen schließen können, indem er dann irgendwie nochmal alles auf sich bezieht, was er für eine arme Wurst ist oder dass er jetzt irgendwie wieder in die Limo steigt, nach Hause fährt oder so. Weißt
ja,
du,
stimmt.
Es hätte so Möglichkeiten gegeben, sich selbst zum Teil von so einer lächerlichen Maschinerie zu machen, die er ja auch ist, der er ja auch ist. Aber das hat er halt die ganze Zeit nicht gemacht, weil er sich dafür dann irgendwie zu cool war. Und das ist halt schade. Das hat er halt total.
Vielleicht mit dem Netflix sogar wäre noch geiler gekommen. Hättest du auch gesagt und vor allem bewusst gesagt, ja, ich kann natürlich über Netflix keinen Witz machen, weil ich habe meine
Specials
und
dann zum Beispiel,
so. Übrigens auf Netflix könnt ihr streamen und sowas. Dann wäre es ja wieder eigentlich ein guter Gag gewesen, weil er das
offensichtlich. Ich glaube, er hat auch irgendwas mit Netflix gesagt, dass er irgendwie
seine. Er hat auch gesagt, dass er jetzt eine zweite Staffel da macht und so, aber er hat halt nicht bei dieser Aufzählung erklärt, warum er Netflix jetzt auslässt und so. Und das macht es halt irgendwie so, ja, so unaufrichtig.
Na, interessant, heute gehen wir ja richtig hier in die, ist ja richtig hier das literarische Quartett heute. Wir müssen schnell wieder irgendeinen Scheißgag machen.
Das literarische Tritett.
Ich war gerade bei so einem arabischen Bart, Haar, Schneide, Dingsbums und ich finde diese Läden immer sehr lustig, weil für mich ist es auch mal so ein bisschen Überwindung, in solche Läden reinzugehen, weil das ist ja immer so oftmals eine ziemlich eigene Welt und dann ist man so eine einzige Allmann da drin und ich finde das immer ganz interessant, auch um dass man das umgekehrt erfährt, was die so bei uns erfahren, doof gesagt, so, ne? Das finde ich immer interessant. Und dann versteht man da ja auch keinen und so logischerweise, weil die ja dann in ihrer Sprache reden und sowas. Und das war so ein lustiger Laden, weil der war so ganz kleiner und dann hatten diese Kanarienvogel und dann so eine Hängepflanze, die einmal durch den ganzen Laden geht und sowas. Und das fand ich lustig, weil dann sitze ich da mal so ruhig und so und kriegt dann wieder einen Bart geschnitten, keine Ahnung was. Und da war so eine Mutti irgendwie, die hatte ihren Mann damit hingeschliffen, keine Ahnung was, damit er die Haare rasiert bekommt. Und das war so Typ, ich sag mal, Typ Schalke-Fan. Und ich fand das so total lustig, weil das ist ja dann so ein eigener kleiner Kosmos.
Und die hat Schalke-Trikot an, oder was? Nee, genau.
Und so drei Schals an jedem Arm
geschnitten. Ja, genau.
Und so eine große Trommel.
Typ Schalke-Fan, genau.
Und das war so lustig, weil die hat mit einem Schlag den kompletten Laden in so eine Stille gebracht und dass alle so nicht wussten, was sie jetzt machen sollten. Und zwar hatte der so ein paar Pflanzen im Schaufenster zu stehen und sie meinte dann zu dem Besitzer, während der so Haken hat, du, den Granatapfel, hast du den so selber bestäubt mit Wattestäbchen und so? Und er so, was? Der wusste erst überhaupt nicht, um welche Pflanze es geht und was gar nicht. Und danach waren alle irgendwie so ein bisschen unangenehm berührt und wussten, was sie machen sollten und so. Ja, weil sie, ja, da brauchst du ja eigentlich eine Biene für. Und du hast doch jetzt, also, nee, ich habe keine Biene, hat er gesagt. Und dann siehst du, ja, dann musst du da mal dran gekommen sein, weil sonst, dass du die Frucht dann legst. Also, nee, ich habe das einfach so gekauft.
Ich habe keine Biene, finde ich gut.
Ja, das war sehr lustig.
Ja, ja, ich habe auch eine, direkt eine Alltagsstory. Ich komme ja gerade frisch aus dem, ich sag's gerne, ja. Also, komm gerade frisch aus dem Fitness. Komm gerade hier zur Aufnahme, frisch hier ein bisschen, kennt mich, hab die Gewichte geworfen, ich hab die Kettlebells gerollt.
Gekettelt.
Ich hab übel einen abgekettelt, sagt man ja. So.
Ich hab gebellt.
Ja, ich hab abgekettelt. Ey, ich hab so ein Bell-Day heute, Mann. Das ist ein Bell-Day. Hast du Leg-Day? Ja, ich hab Bell-Day, Alter. Ich hab die Bells einfach gekettelt, so. Das war richtig geil, so. Bin auch immer so gejumpt.
Hast du deine Gewichtsweste noch an? Das finde ich gut, mit Sand drin.
Ja, ich habe ja diese geilen Handschuhe halt, ne? Diese kleinen, so wo die Finger frei sind.
Quarzsand-Handschuhe.
Quarzsand, hab mein Kettleball-Neck-Chain Application.
Mit den lässt sich auch viel geiler tippen.
Ich habe auch das Ding für den Arm, ne, wo du das Handy reinmachen kannst.
Ne? Ah, cool.
Mit Klarsichtfolie.
Aber mehrere. Auch so ein bisschen, aber die hältst du einfach so
drin. Ja, aber dann baller ich mir immer noch so ein bisschen Baywatch Berlin beim Trainieren. Auf jeden Fall so. Baller ich mir richtig geil rein. Hab mir geile Typen an, so. Und dann habe ich so gejumpt auch viel. Also ich jumper jetzt auch viel. So. Ich bin ja so ein Jumper.
Auf dem Weg dahin? Boxen, oder so auf dem Weg dahin? Oder? Ach so, okay.
Nee, es gibt ja diese, ich bin ja immer in der Freeletics-Zone.
Ja, klar.
Oh, meine Bells sind da, meine Kettles sind da, mein Werkzeug einfach, um diesen Body einfach intakt zu halten.
Na klar.
Und naja, irgendwann war ich dann auf dem Laufband, zumal. Und dann pass auf, habe ich Folgendes entdeckt. Und das fand ich, also ich habe da selber sehr viel über mich selber gelernt. Bei dieser Beobachtung. Und zwar so ein Typ, der sah unfassbar fit aus. Und ich rede jetzt hier nicht von so Bodybuilder-Fit, sondern der die ganze Zeit, wenn ich auf dem Laufband war, in diesem Fitnesscenter, wo ich halt bin, kannst du, während du da auf dem Laufband bist du so Face Richtung Freeletics Area. So, da sind die immer da und machen so Yoga viel oder machen wirklich dieses Jumpen und sowas und keine Ahnung. Der Typ hat sich, ich bin 30 Minuten gelaufen, ich versuche mal ganz lang zu laufen, noch ein bisschen was zu machen, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dann gehe ich da wieder weg. Und während dieser ganzen Zeit hat der immer nur sich halt da so ohne irgendwelche Werkzeuge auf seiner Matte halt, und zwar kein Yoga, aber einfach irgendwie so gestreckt oder so geplankt, und es sah wahnsinnig grazil aus. Ja. Also, und jetzt kommt's. Das hat mich angefangen zu nerven. Weil ich wirklich dachte, sag mal, willst du uns eigentlich alle hier verarschen? Warum bist du hier überhaupt im Fitnessstudio? Das kannst du alles bei dir zu Hause auf dem Boden machen. Alles. Das war wirklich mein Gedanke. Und je länger ich das quasi beobachte und je graziler das macht, der hat immer so ein Ding gemacht, wo du irgendwie, also muss man vorstellen, den rechten Arm jetzt so Superman-mäßig ausstrecken und dann aber gleichzeitig das linke Bein sozusagen komplett auch ausstrecken nach hinten. So. Ja. Und immer so abwechseln. Und hat das immer so gemacht. Und hat es so reingezogen. So. Ja. Wie so ein Balletttänzer sah das aus. So
vielleicht war der auch Balletttänzer.
Ja, aber, der war dafür, glaube ich, noch ein bisschen zu kräftig gebaut. So.
Okay.
Aber der war schon auf jeden Fall, ich glaube, der hat wahrscheinlich irgendwie sowas gemacht. So. Weil der hat das so gut, er hat auch so Dehnübungen gemacht, also unfassbar.
Ja.
Aber versteht ihr, was ich meine? Ich dachte mir halt so gemacht, warum machst du das hier? So, also auch ein bisschen so, der wollte es auch allen zeigen, so, dass er das kann. Und ich da mit meiner Hühnerbrust am Joggen denkst, so, geh doch nach Hause, Alter. Wir gehen hier alle hin, weil hier die Werkzeuge sind und weil wir dann kein schlechtes Gewissen haben, weil wir eine halbe Stunde was gemacht haben und du bist offensichtlich jetzt schon next level, dann geh doch zu Hause deine Dehnübungen machen. Oder was?
Wahrscheinlich Capoeira-Tänzer.
Ja, es wäre kein Classic Donny, sag ich mal, aber es war kein richtiger Classic Donny, aber es war ein ich habe keine Ahnung, wie man das einordnen soll, namentlich, aber es war so, ich war dann, heute war es ein bisschen mein Dampfsauna-Tag, so, immer ein bisschen schön in die Dampfsauna rein.
Da gibt's einen Dampfsauna bei dir im Fitness. Mhm.
Ja, jetzt habe ich, glaube ich, zu viel verraten, ich glaube, jetzt weiß jeder, welches Fitnessstudio das ist. Gut, aber ich habe wieder vergessen, ich bin ja auch nicht Tommy Gottschalk, ist wahrscheinlich den meisten Leuten komplett egal. Naja, gut, und dann war ich in dieser Dumpsauna drin. Ich mag ja Dumpsauna total gerne, weil ich mich immer so ein bisschen fühle wie so ein Soprano da drin oder sowas. Weißt du, so ein bisschen Business Deals machen im türkischen Bad. Ist ja, glaube ich, anderes Wort. Dumpsauna ist türkische Bad. Nee, türkische Bad ist generell so die Sauna und Landschaft, ne? Oder das türkische Bad ist
so ein Hammam, das ist ja, das ist eben ein Dampfbad.
Alter. Ja, so ein Dampfbad, ja. So war es auch. Da war ich da drin und dann komme ich da rein und da war da schon einer drin. Schon mal scheiße, ist voll das kleine Viech. Und ich so, okay, scheiße. Dann war ich da, da kam wieder das Ding, habe ich schon mal hier im Podcast gehabt, ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich wusste nicht, wie man diesen Schlauch anmacht, damit du das so abdingst. Ja. Geh aber hin, aber immerhin jetzt habe ich gewusst, dass es nicht für die Füße ist. Sondern man macht das Ding
Hast du einen Schluck getrunken?
Ich hab einen Brand
und dann so den Schlauch
an. Ey, viel zu warm hier drin.
Ey, ich schwitze hier so krass. Nee,
ich hab dann tatsächlich mir so ein bisschen, das kam dann einfach voll wenig raus. Ich habe irgendwie das Ding nicht richtig angemacht und dann kam nur so ein bisschen. Und da war schon so, ich stehe da halt echt nackt, mein Arsch ist ungefähr jetzt auf einen halben Meter vor seinem Gesicht. Ich will jetzt nicht da lang hantieren. So. Ja. Und habe dann so getan, das reicht. So. Hab das so weggewischt und dann sitze ich mich da rein. Dampf, 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 Saun, Saun, Saun. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, ja, jetzt wird's aber auch, also nicht kalt, aber jetzt lichtet sich das hier alles. Ja. Also ich kann den jetzt auch richtig erkennen, den Typen da gegenüber. Und, boah, was, keine Ahnung, es war ein bisschen, der Dampf hat mir gefehlt. Und da kommt ein Dritter dazu. Rate mal, wer reinkam.
Richtig. Tommy Gottschall?
Nee. Ja. Nee, der Capoeira-Mann. Oder was auch immer. Der Dena-Mann.
Ja. Ist da rein? Auf Händen gelaufen oder so?
Ja, nee. Genau, das wäre noch geiler gewesen. Direkt über diesen Schlauch in den Arsch. Nee, pass auf. Und ich will ja aber auch was Besonderes. Ich habe eingangs gesagt, wenn ihr euch erinnert, ich habe heute viel über mich selber gelernt. Ja, ja. So, und ich habe ja, also wir müssen zurückdenken, ne? Kleiner Recap. Ich sitze die ganze Zeit, laufe da und regel mich von Minute zu Minute mehr auf und steigere mich so in diesen Typen rein und denke mir so, was denkt der sich und so. Dann kommt er da rein und dann hat es ja gerade angefangen, dass es so kälter wird. Und dann habe ich einfach die Initiative ergriffen und saß da, weil es wurde immer weniger Dampf und habe ich einfach so in die Runde immer gefragt, so, ey, habt ihr eine Ahnung, wann der Cycle wieder losgeht, wie das ist? Und mein Mann steht so, ja, ich kann es auch schnell beschleunigen, ich kenne das, guck mal, hier gibt es einen Trick, ich komme da oben hier drauf drücken.
Macht ihr das, der war voll nett, der ist voll nett gemacht, hat er irgendwie aufs oben so ein Ding gedrückt und dann ging das los und der Dampf war zack da, ich hatte noch 10 Minuten geile Dampf, dann bin ich weggegangen. Aber was ich meine, da war der voll nett.
Ja.
Und dann habe ich schlagartig in einer Sekunde so gedacht, ich finde den cool, anstatt ich finde den scheiße.
Ja, so, wie ging's denn dann in der Dusche weiter mit euch?
So, jetzt kommt das
bisschen Fanfiction.
Jetzt kommt der Schlauch noch ein bisschen zur Geltung. Da haben wir uns beide gegenseitig so ein bisschen abgeduscht. Ein
kleines Klistier.
Aber ich habe ja auch, wenn du den nächstes Mal dann so übermäßig grüßt, dann immer winkst, wenn du es auf mir aufhörst.
Hey, weißt du noch damals den Trick in der Dampfsauna? Das war ich. Aber wir waren ja, es war ein bisschen viel Dampf, ne? Aber das war ich, war cool.
Ich habe jetzt ein Shirt an, du erkennst mich wahrscheinlich mit meinem Shirt. Da waren wir ja nackt.
Der Geile wäre gewesen, wenn jetzt halt wirklich das weitergeht, so sexmäßig. Und dann ich halt, wie ich es ja gerade gemacht habe, immer wieder auf den so diese Rampe nochmal reinholen. Aber erinnert, ich habe ja gesagt, der ist sehr gelenkig.
Und da habe ich auch gemerkt, dass der wirklich nett ist, weil der hat sich Zeit gelassen.
Ja.
Immer gefragt, wie es mir geht.
Ja, genau, war ganz sanft. Aber nee, das fand ich einfach wirklich wahnsinnig witzig, dass ausgerechnet der Typ, das ist halt so ein bisschen Story of my life. Ich bin ja einfach, wird ja auch oft bei mir kritisiert und das kann ich auch nachvollziehen, auch gerade so, gerade so vielleicht mit Daniel, wenn wir das Serienmagazin machen oder so. Also jetzt gar nicht böse gemeint oder so. Ich mag ja Daniel total gerne und er mich auch. Aber er hat recht mit einer Kritik oft so über die Jahre, dass er sagt, und es stimmt leider auch bei mir, dass ich sehr fahrendem Wind mäßig bin. Also ich Meinung nicht so krass vertrete bis zum geht nicht mehr. So. Ja. Also wenn ich sage irgendwie, ich habe mir schon oft passiert, dass ihr irgendwie sagt, die Serie finde ich halt geil.
Ja.
Und dann aber im Gespräch wird mir immer klarer, dass er eigentlich recht hat, weil sein Standpunkt war, die ist nicht so gut. Und dann erklärt er mich aber so auf, bei dir auch schon oft passiert bei mir, bei Filmen oder sowas, dass ich dann aber die Meinung auch annehme. Und das ist doch eigentlich schlecht, oder nicht?
Eigentlich sollte ich doch dann die Meinung vertreten.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich das für eine besondere Qualität von dir halte.
Ja?
Weil das ganz wenige Leute nur machen und weil das für mich immer ein Zeichen dafür ist, dass du für schlüssige Argumentation empfänglich bist und dass, wenn für dich etwas plötzlich mehr Sinn macht, du dann sagst, ja, stimmt, dann ist es halt so. Also das, so empfinde ich das immer.
Boah, das freut mich.
Ich finde nicht, dass du ein Fähnchen im Wind bist. Das würde ja bedeuten, dass du es sagst, um uns zu gefallen oder sonst wem oder so. Das ist ja Quatsch, aber du lässt dich einfach von den schlüssigeren Argumenten immer überzeugen und stellst dann natürlich auch deine eigene Meinung in Frage, aber das finde ich immer, das finde ich eine totale Qualität an dir.
Ja, erstmal danke. Aber ich sag mal dazu, das oder ich bin halt wirklich ein bisschen dumm. Das ist nämlich meine Sorge, ich bin einfach so ein bisschen
Nils dumm. Hat jetzt versucht, das so nett zu sagen. Ja, genau. Wir wissen echt nicht, wie wir das beibringen sollen.
Stimmt, das würde jetzt noch mehr dafür sprechen, dass ich dumm bin. Aber ich sag das dem mal so, da versteht er das auch. Nein, freut mich wirklich gerade, das waren schöne Worte.
Dazu fällt mir gerade ein, wollte ich vorhin schon sagen, ich habe neulich gelesen, das Gegenteil von roasten ist toasten. Wo man sich so dann quasi Komplimente gibt.
Und ist sowas. Das wirklich so?
Ja, habe ich neulich gelesen. Also bei Reddit gibt es neben Roast noch jetzt Toasten.
Verstehe. Und keiner weiß immer, weil keiner immer kommt. Ich meine immer so, ey, der Toast of Daniel Servant. Keiner kommt. Und einer hat verpeilt, ich dachte, es wäre ein Roast. Nee, ist, wo wir so nett zu dem sind.
Wo gibt's denn jetzt hier Toast? Ja,
genau. Kommt mit so ganz viel Schablettenkäse an.
Ich hab, ich muss euch was gestehen, wo wir gerade beim Thema Bodybuilding sind.
Ja.
Ich habe was gelesen. Ich glaube, es waren 150 Seiten. Ich kann mich auch irren, können auch viel mehr
gelesen haben. Ah, ich weiß, was jetzt kommt.
Und zwar habe ich gelesen The American Dream.
Oh ja.
Von Jota. Bastian Jotta. Der Jotta hat ein Buch über sein Leben geschrieben, das so ein bisschen so seine Erfahrung und seine Zeit in L.A. beschreibt.
Das ist nur 150 Seiten lang? Oder bist du erst
soweit? Kann auch viel mehr Seiten sein. Nee, ich hab's,
du hast ganz durchgelesen.
Ich hab's in einer Stunde durchgelesen.
Ey, du bist die Data oder
das ist
sowas.
Sehr, du kriegst nee, es einfach nee, nur so es ist wirklich sehr groß gedruckt. Und viele Bilder auch drin. Und so. Es ist wirklich, also...
Oder ein bisschen getrickst.
Er macht auch sehr viele Absätze, muss man sagen. Da hat er hat anscheinend, glaube ich, einen Absatzprogramm oder so, da ist irgendwas Besonderes am Laufen. Man hat sehr viel Platz für Notizen. aber ich habe es gelesen, Maria hat es mir bestellt, weil ich so viel darüber geredet habe, weil er es ja so aggressiv beworben hat. Man konnte es sogar einmal bestellen, dann hat er für alle, die in den nächsten 24 Stunden bestellen, gibt es einen günstigen Zugang in die Jotta-Akademie, glaube ich, oder er wollte es spenden, nee, er wollte das Geld spenden an so eine Frau, weil er hat nämlich das war ganz lustig, er hat in seinen Stories einen Spendenauf geteilt von so einer Frau, die irgendwie in so eine Notsituation geraten ist und dann hat er gesagt, ja komm, wir helfen ihr und so. Und dann hat er den geteilt und dann hat sie irgendwann geantwortet, hat er so den Screenshot von der Antwort von ihr. Ja, also es hat niemand gespendet, aber vielen Dank für deine Hilfe. Und dann hat er irgendwie gesagt so, und dann hat er sitzt hier und sagt, Leute, ich bin echt super enttäuscht von euch. Ja, hat, ja. Und so, hat dann so seine Follower rund gemacht, hat aber ja offensichtlich selber auch nichts gespendet.
Ja, ja.
Und dann hat er gesagt,
oh, klar, der hat ja selber nichts. Oh, Mann.
Dann hat er gesagt, wer jetzt in den nächsten 24 Stunden mein Buch bestellt, das Geld wird gespendet, zur Hälfte nach Australien, zur Hälfte an diese Frau. Mhm. Und so. Und das habe ich der Maria erzählt und habe gesagt,
da hast du deinen goldenen Moment gesehen.
Fände ich ja schon ein interessantes Buch und dann hat sie mir das bestellt. Und naja, dann kam's und dann habe ich es halt in einer Stunde auf der Couch gelesen und es ist sehr lustig geschrieben, weil er schreibt halt einfach, wie er spricht. Also da ist natürlich kein literarisches Denken oder so, sondern der ist wirklich, als würdest du ihn reden hören, so wie er schreibt. Und ich fand aber einen Kniff super interessant und überlege jetzt, wo ich das überall einbauen kann, weil das überraschend seltsam ist und ich so noch nie gesehen habe. Aber das hat mir sehr gut gefallen, denn er erzählt ja über seine Zeit, wie er nach L.A. gekommen ist, wie er da irgendwie bedroht wurde von verschiedenen Leuten, wie es brenzlig war, wie er irgendwie kniffligen Situationen entgangen ist. Also es ist wirklich ein Krimi, wenn man das liest. Ich will auch nicht zu viel spoilern, damit er noch Bücher verkauft, aber sehr, sehr aufregendes Leben, das er da geführt hat und führt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es sind. Am Ende von jedem Kapitel kommt ein extra Kapitel. Was habe ich aus diesem Kapitel gelernt? Und dann schreibt er so eine Seite, welche Lektion in seinem Leben das geschehen war und wie das seinen Blick auf das Leben verändert hat. Und das ist so lustig. Alleine immer das Ende, immer dieses extra Kapitel, was habe ich aus diesem Kapitel gelernt? Weil manchmal am Schluss versucht er dann auch irgendwie schnell fertig zu werden. Es gibt auch mitten im Buch, ist ein Kapitel vorbei und dann startet das nächste und das startet mit: Seit meinem letzten Kapitel sind 6 Monate vergangen. Jetzt sitze ich wieder hier. Also er schreibt es halt auch live. Also so, und dann hat er so Kapitel, die halt kurz sind, weil er sich dann irgendwie getrennt hat oder was auch immer passiert ist. Und dann merkt man halt, ja gut, so richtig was gelernt haben kann er jetzt daraus nicht. Und dann schreibt er trotzdem eine Seite voll. Ja, ich habe gelernt, du musst deinem Traum folgen und du musst das nicht entmutigen lassen. Diese Stadt will mich kleinkriegen, aber mich nicht und so. Das ist schon tatsächlich sehr, sehr lustig. Also es war für mich eine vergnügliche Stunde.
Also es ist tatsächlich eine ernst gemeinte Empfehlung tatsächlich da draußen, oder?
Naja,
es wäre doch gut, wenn wir auch mal ein bisschen hier Influencer sind. Ne, für gerade für solche
ich Sachen. Weiß nicht, ob es eine ernsthafte Empfehlung ist. Das kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Es ist sehr schwer, muss man sagen. Er hat das Qualitätspapier genutzt.
Ja.
Und aber es ist jetzt, also es ist witzig zu lesen. Ja,
es soll schwer sein natürlich, weil es natürlich der erste Schritt in die Jotta-Akademie ist. Ne, dass du hier nochmal ein bisschen Bizeps hier nochmal...
Klar.
ins Gold's Gym, ne? Ist wirklich geil.
Gibt auch ein paar Privatfotos von ihm da drin.
Ich wollte gerade fragen, was für coolen Fotos kann man da rechnen? Wenn man, ja, ich habe jetzt meine Kreditkartendaten hier schon eingegeben.
Also. Das ist an Bildern alles dabei. Es gibt so eine ganz brenzlige Situation, in der es für ihn gefährlich wurde, die er fotografiert hat dann, wo wir auch das Foto von sehen dürfen. Also wer da irgendwie ein bisschen eintauchen will in diese Jotta-Welt, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen.
Ja, das Problem bei ihm ist, also aus meiner Sicht, ist ja, dass er, der ist ja eigentlich irgendwie, also gefühlt, sag ich jetzt von der Ferne, eigentlich ein lieber Kerl, habe ich so das Gefühl. Ja. Und das große Aber ist halt diese ganze Abzock-Akademie. Ja. Also weißt du so dieses, wie viel teuer das ist und dass er das immer wieder so dann relativiert und sowas?
Ne, ich bin mittlerweile, er war ja jetzt auch mal einen Monat off bei Instagram. Er hat einen Monat lang nichts gepostet. Was ich dem glaube, ist, dass der das selber alles glaubt, was er da sagt und macht und so. Das glaube ich schon. Ich glaube, er ist nicht aus 100% im Herzen ein Abzocker, der sagt, komm, ich mach das schnell und die Idioten zahlen, sondern ich habe bei ihm so langsam schon das Gefühl, dass er wirklich an die Kraft seiner Gedanken glaubt und so weiter und so fort. Und jetzt zum Beispiel hat er auch diese Freundin, die Veganerin ist und ihn so zur veganen Ernährung gebracht hat und so. Und da merkt man schon, dass dem das auch gut tut, wenn der ein Gegenüber hat, die ein bisschen, die irgendwas mitbringt, was ihm erzählen kann. Weil die davor war ja einfach so ein Püppchen quasi. Mhm. Und jetzt, die ist halt auch ein, ist auch irgendwie so ein schräger Typ, die fällt auch andauernd auf die Fresse und lacht sich kaputt. Also hat er schon fünfmal in Videos gezeigt, wie die irgendwo runterfällt oder vom Fahrrad fällt und dann so lachend aufsteht. Ist immer so ein bisschen so leicht gruselig. Aber ich glaube, ich kaufe dem das schon ab. Aber natürlich ist dieses System, dieses Akademiesystem und diesen künstlichen Druck, den er immer erzeugt, mit nur noch 48 Stunden, dann nehmen wir keine Mitglieder mehr auf. Mhm. Das ist halt immer ein bisschen so Marketing-Scheiß. Das kann man ihm schon übel nehmen. Aber er ist irgendwie, ich weiß nicht, was mich an diesem Typen so fasziniert. Es ist ja auch, er macht ja ganz viele Sachen, die ich auch bescheuert finde oder vertritt Ansichten, die ich bescheuert finde. Aber trotzdem finde ich den irgendwie interessant.
Du bist immer noch ein Jotta-Lizer, du bist immer noch da drin.
Ich bin immer noch
Jotta-Army.
Ich bin immer noch strong, healthy und full of energy.
Ja, Mann.
Weiter, immer weiter. Muss
ist ja auch dein Trauzeuge.
Aber seine Haartransplantation, muss ich sagen, das sieht gut aus.
Gelaufen,
absolut. Muss man sagen. Ja. Also ich glaube, da gibt es einige Männer, die damit ein Problem haben, die auch sagen, oh, dann mache ich das auch mal.
Ich check das gar nicht, weil die sind ja transplantiert, aber offensichtlich wachsen die ja.
Ich check das auch nicht. Ich glaube,
man nimmt doch dann Körperhaare von woanders und pflanzt
ihn. Aber die wachsen dann auch. Die wachsen dann
wieder. Oh, ja. Ach stimmt, man sagt ja auch, dass wenn man, jetzt kommt, okay, das ist ein ganz schlimmer Vergleich, aber wenn man ja tot ist, wachsen die Haare ja auch weiter und die Nägel und so, ne?
Naja,
ist es dann vielleicht Zeit, deswegen irgendwie? Aber vielleicht wächst es ja auch nur eine gewisse Zeit und dann ist es auch nur.
Ja, aber transplantiert, denke ich, da nimmt man so ein Haar, ne, und setzt das so in den Kopf ein. Dann muss das ja da irgendwie sozusagen Wurzeln schlagen, damit das überhaupt wieder wachsen kann. Ja. Aber dann, das ist so, das. Aber klar, transplantieren bedeutet ja eigentlich etwas einsetzen und das dann angenommen wird vom Körper.
Naja. Aber wir haben ja alle einfach noch volles Haar. Das ist jetzt für uns einfach nicht. Wir haben da die Recherche noch nicht betrieben. So, ich habe graue Haare zwar, ja, okay, aber noch voll.
Bei mir ist alles Arschhaar. Das ist schon mit 14 Jahren schon umpflanzen lassen. Aber keine Sorge, ich mache jetzt keinen Dschungelcamp-Talk, aber da muss ich gerade natürlich dran denken. Und da muss ich was denken, als du bei der großen Dschungelgang bei Facebook schriebst. Ich glaube, bei der ersten Folge war das. Weil das hat mich auch viel beschäftigt, als ich das geschaut habe, dass du das auch so krass fandest, wie die Leute so ihre Dummheit zur Schau stellen und das nicht irgendwie, dass denen das nicht peinlich ist und so.
Ja, das denken, glaube ich, über mich auch viele Leute die ganze Zeit.
Nee, so eine andere, eine andere Dummheit. Ja. Ja. Oh,
danke.
diese Prolo, so stolz auf so eine Prolo-Dummheit zu sein, ich merke, dass ich das nicht mehr gut aushalte, dass mich das einfach wütend macht. Jemand zu sehen, der schlauer sein könnte, aber das einfach nicht will, weil er schlau sein für was Negatives hält.
Ja, genau. Und die sind so, die sagen dann so, ey, ich bin ehrlich und geradlinig. Da weiß ich, nee, du bist einfach nur dumm. Ja. So, das finde ich immer, das hat mich so richtig, dann denke ich das immer und denke so, boah, krass.
Was ist denn genau dumm eigentlich? Also dumm heißt, was meint man denn damit?
Dumm ist der Dummes tut.
Unintelligent oder ich meine intelligent. Ich glaube schon, dass gerade die Leute, wir müssen glaube ich jetzt nicht namentlich auf Leuten rumbashen da von dem Camp. Gib mal
Beispiele, wenn du dumm hältst.
Ich weiß nicht, ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, dass ich das so wenig gucke, mir wirklich total am Arschhaar vorbeigeht. weil ich bin da einfach gestrickt. Ich brauche halt Promis, die ich kenne, fertig, mit denen ich was anfangen kann. Ich kann mit denen allen nichts anfangen. Deswegen gucke ich es mir nicht an. Deswegen fand ich die ersten Staffeln ja immer geil, wenn der Wendler drin ist oder sowas. Mein Favorite von aller Zeit ist ja Raven. Da haben wir immer gesagt, Ruhe, wenn der Raven spricht, habe ich dann immer gesagt. Aber nee, also ich bin auch bei dir, Herr, wir müssen jetzt keinen Dschungel-Talk machen, weil das irgendwie...
Nee, weil das ist ja auch sowas, was es allgemein ja irgendwie...
Ja, geht, genau, ne? Aber ja, dieses Dumm hat mich jetzt gerade wirklich interessiert, so generell. Also was heißt, was Dumm heißt ja nicht automatisch unintelligent, oder? Oder nee, dann kommt also ja noch der Intellekt und die Intelligenz ist ja auch nochmal so ein Ding, da manchmal... Check ich das auch nicht so. Also was ist denn eigentlich dumm? Hat das mit der Erziehung zu tun? Fehlt einem da? Also ich glaube, es gibt viele ungebildete Leute, die nicht dumm sind, sozusagen.
Ja, genau. Also heißt es nicht, also für mich bist du nicht dumm, wenn du klassische Musik nicht zu schätzen weißt. Keine Ahnung, sowas halt. Oder Mathematik ganz, keine Ahnung was.
Ja.
Aber die dann, also ich tue mir auch schwer, das festzumachen. Aber so, wenn dir so alles egal ist und du so tump irgendwie bist und keine Empathie hast und,
ach, ja, ich glaube, das ist alles zusammen. Empathie, fehlende Empathie und vielleicht auch so ein, sehr eingezäunter Horizont, dass man so
ja und immer alles
von hier bis zum Aldi ist meine Welt und alles andere ist mir eigentlich
und das Leben ist unfair zu einem und sowas und das,
oder zum Lidl oder zum Netto, ne, kann man natürlich, es könnte ja, jetzt absolut alles wirklich sein.
Ich finde, für mich ist Dummheit so das vor sich hertragen einer gewissen Ignoranz.
Ja,
und das
stimmt, ja.
Das finde ich irgendwie, das ist so das, was ich so unangenehm finde. Aber ich glaube, ich überlege gerade, ist dumm nicht ableistisch? Habe ich nicht irgendwann mal gelesen, dass man dumm nicht sagen soll? Wow, okay,
jetzt ist das Next Level.
Ist es bei dumm auch schon so?
Ich bin nicht sehr sicher.
Was ist ableist, was able war?
Ableistisch, das heißt behindertenfeindlich.
Ja? Ach so, wusste ich nicht.
Ich glaube, dass dumm oft im Kontext mit Lernschwächen verwendet wird und deswegen...
Oder mit zurückgeblieben, mit dem Wort. Das mache ich nicht als Witz. Das ist jetzt wirklich nur mal, okay. Wenn ich jetzt jemand auf die Füße tritt, dann sorry. Das ist wirklich jetzt nicht aus Gag oder ich will noch niemand, weil ich es wirklich nicht genau checke, weil da gab's, ich bin da mal ein Fettdäpfchen getreten mit dem Wort zurückgeblieben.
Ja.
Und zum Glück nicht öffentlichen Gag gemacht oder so, sondern ich habe das in einem ganz normalen Unterhaltungsrahmen gemacht und da wurde ich darauf hingewiesen, dass jemand in der Verwandtschaft zurückgeblieben ist und das, oder das eben nicht ist, sondern dass man das nicht sagt, weil das ein negativer Begriff ist. Wie ist das denn jetzt? Erklär mich mal auf.
Das ist natürlich sehr wertend und sehr negativ.
Also das gibt's nicht quasi zurückgeblieben, sagt man.
Nee,
nicht.
Das ist super wertend, weil es ja bedeutet, dass die Person nicht, also erstmal wird sie ausgeklammert und es wird damit gesagt, dadurch, dass sie zurückgeblieben ist, ist sie nicht bei uns, also ist sie nicht Teil der Gruppe. Das schließt sie aus und so weiter und so fort. Plus, das ist ein Entwicklungsstand. Sie hat halt einen eigenen Entwicklungsstand, der muss nicht der Norm entsprechen, aber der wird dann als zurückgeblieben, weil er nicht dem Norm-Entwicklungsstand entspricht. Aber
also das ist ja sehr wertend.
Okay. Ja, total.
Aber ihr checkt hoffentlich, bitte. Und ich hoffe auch da draußen, warum ich das frage, weil das ist ja,
gut.
Ich bin in der Generation aufgewachsen, hat man das dafür benutzt? Ich glaube, Pendant dazu im Amerikanischen ist retarded sozusagen. Ja. Das ist jetzt mittlerweile.
Das ist doch jetzt auch noch so. Also ich finde das auch, dass das einfach ein Lernprozess ist, dass man jetzt einfach auch nicht mehr, ich finde es so krass, wie viele Comedians, keine Ahnung, wie viele immer noch sagen, dass irgendwas behindert ist oder dass irgendjemand ein Spast ist und keine Ahnung, das finde ich so krass, dass das irgendwie auch wirklich namhafte große Leute im Fernsehen sagen, ich denke, ey, was ist denn los hier? Du kannst doch nicht sagen, das finde ich behindert.
Also ich sag jetzt ganz ehrlich, und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster war, aber ich finde, das kann ich jetzt schon sagen, ich habe das mir auch abgewöhnen müssen aus dem Sprachschatz.
Na klar, muss man das, aber man
und vor allem
man
hat auch halt Maria da auch gut geschult am Anfang noch so, dass sie auch gesagt haben, das ist vielleicht nicht so cool, sowas zu sagen. Und da habe ich drüber nachgedacht, warum. Und ich bin froh, dass ich jetzt aus meinem Sprachschatz sage, auch das Wort Mongo und sowas. So.
Ja.
Und natürlich, wenn man irgendwie eine Reichweite hat und über solche Sachen redet, bin ich voll bei Herm, das musst du dann einfach abgewöhnen. Leb damit so.
Ja. So. Das ist ja auch ganz normal, genau, dass man das bewusst abgewöhnen muss.
Ich
habe das ja
nie zum Beispiel böse gemeint. Ich bin einfach aufgewachsen, also die Linguistik, die wir irgendwie hatten schon immer, war halt, dass bestimmte Wörter, das macht es nicht besser. Aber ich glaube, es ist mittlerweile auch jetzt, ist es nicht mehr so ein Ding, aber ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo halt man diese Wörter benutzt hat in einem Rahmen, der nicht so gemeint war, ja. Eine Sache war ich nie dabei, es gibt ja auch dieses Ding, dass man gesagt, das ist ja irgendwie schwul so. Und damit aber null meinte, dass es homosexuell, sondern dass natürlich scheiße ist, sowas zu sagen, meinst du ja, dass es was Schlechtes.
Ist so. Immer, das war immer, also bei auch wo ich groß geworden bin, ist immer das Sinnbild für, wenn jemand Schwäche zeigt oder so. Oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Quasi irgendeine Konnotation hast von wegen was Schlechtem. Deswegen verstehe ich das voll. Ich habe das immer, also wenn es mir dann irgendwann mal in dem Leben jemand erklärt hat, dann habe ich versucht, das abzugewöhnen. Aber ich bin ehrlich, ich habe das schon auch in meinem Sprachschatz gehabt, so bis ich irgendwie, weiß ich nicht, 25 war oder sowas.
Ja.
Sowas wie halt das Wort Spast oder halt irgendwie, das ist ja voll behindert, wenn man das irgendwie so macht. Und das ist schon schwierig, ne? Also das ist abzugewöhnen. Aber ich würde es auch Leuten empfehlen, die vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dir das
abzugewöhnen. Nicht nur empfehlen. Also ich finde das immer so albern. Nicht nur so empfehlen, dass es einem auf die Füße fällt, einfach, weil es halt Assi ist, so, ne? Darf ich Assi sagen?
Ich finde auch Otto ist immer ein gutes Go-To.
Otto ist ein gutes,
ja. Das habe ich ein bisschen von dir mit übernommen. Otto ist gut. Ne? Ist ein Otto, ey. Otto-mäßig kann man auch sagen. Ottig.
Rottig.
Ja, ich habe das Gefühl, gut. Ich habe mich wieder um Kopf und Kragen geredet hier heute.
Nee, das finde ich nicht.
Folge, aber,
ich
auch nicht.
Aber manchmal ist wie so ein Fähnchen im Wind.
Naja, genau. Ach, manchmal hat man so Tage, gerade bei Podcasts, aber wir machen diesen Podcast echt schon lange. Ich glaube, heute habe ich eher so einen dünnhäutigen Tag. Und dann merke ich voll, dass ich viel empfänglicher bin für sozusagen Unsicherheiten bezüglich dem, was ich im Podcast gesagt habe. Ja. Und dann merke ich voll, dass mir Sachen viel länger hinterherhängen, wenn man irgendwie hier und da vielleicht sowas wie ausgeteilt hat oder irgendwie was gesagt hat, was so ein Gag war, wo man irgendwie, und dann bin ich zwar wieder beim Gespräch immer noch da und höre so zu, aber in meinem Hinterkopf die ganze Zeit ist so eine Unsicherheit. Also, hast du das jetzt gesagt? Musst du jetzt sagen? Und jedes Mal, wenn ich sowas habe und danach der Podcast vorbei ist und mir das anhöre, ist es eigentlich immer so, dass ich merke so, war doch okay, war doch völlig in Ordnung.
Ja.
Aber diese Unsicherheiten hat man dann einfach manchmal so Tage. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt eigentlich, aber heute.
Hast natürlich auch ein emotionales High nach der Dampfsauna-Sache.
Ja.
Und deswegen wirkt jetzt alles irgendwie so sinnlos.
Du lachst, aber ich habe das echt so ein bisschen davon, wenn ich so Sport mache und ich habe irgendwie ein anstrengendes Wochenende, auch hinter mir, heute ist Dienstag. Und ich habe jetzt das Wochenende noch in den Knochen irgendwie und dann ja Sport gemacht direkt und ich glaube, mein Körper ist ein bisschen runtergefahren. Dann bin ich eher anfällig, glaube ich, für Unsicherheiten als sonst. Aber naja, es sollte jetzt hier nicht die Tonnentherapiestunde. Ich wollte es nur relativieren, warum ich die ganze Zeit
sage. Deswegen machen wir das doch.
Stimmt, ihr seid eigentlich so von meiner Mutter bezahlt.
Wir machen dich für die Arbeitswelt, wollen wir dich fit machen.
Genau. Oh ja, das muss ich jetzt auch mal wieder angehen. Richtig regelmäßig arbeiten. Ich drehe jetzt im Februar was, aber ich muss schon sagen, es reicht jetzt auch mal mit Freizeit. Jetzt ein bisschen ich habe übrigens die 10.000 Abonnenten erreicht.
Ich dachte, 10.000 Euro bekommen. Nee.
Ich hatte das auch letztes Mal erzählt, dass ich ja dieses kleine Projekt Donny streamt auf Twitch und so. Ich werde das, glaube ich, immer noch sporadisch weitermachen. Aber ich habe dieses kleine Ziel erreicht auf jeden Fall. Jetzt habe ich sogar eine E-Mail von YouTube bekommen. Hey, Creator. Herzlichen Glückwunsch. Kennst du natürlich von Shortcut schon lange.
Klar,
schon
natürlich.
Jeden Tag.
Das ist ein Ding. Der hast ja hier mehrere goldene Playbuttons.
YouTube, den goldenen Playbutton, genau.
Ja, ja. Ja. Aber für mich, ich bin da noch am Anfang, sorry.
Ich gebe auch Seminare hier im
YouTube-Space. Vielleicht kannst du mir mal pushen. Ich finde auch, vielleicht können Shortcuts mich ein bisschen pushen oder so. Creators treffen sich ja große und kleine.
Das besprechen wir nachher mal. In der Dampfsauna.
Ja, nee, aber ist jetzt auch, muss ich jetzt hier nicht breit treten. Das reicht ja auch, das war die Aussage. Ich brauche auf jeden Fall, ich glaube, ich könnte mal jetzt wieder was regelmäßig machen. Das wäre ganz gut.
Ich war neulich auf eine Veranstaltung eingeladen. Da bin ich ganz in deine heimatliche Nähe gekommen. Ich war allerdings nicht in Tübingen, sondern in Böblingen.
Das ist okay, hättest du jetzt Reutlingen gesagt, wäre es halt so gut gewesen.
Ja, nee, Reutlingen.
Das ist quasi Düsseldorf
für uns. Ich trauen, das auszusprechen.
Ja, danke.
Ich war in Böblingen und war da eingeladen zu einer Veranstaltung, die nennt sich Comics und Bier. Steffen Volkmar vom Panini Verlag organisiert das immer, das ist so eine Art Talkshow, wo er mit Kumpels sitzt und dann sich immer noch einen Gast dazu einlädt und dann werden 4 Comics besprochen. Und dazwischen wird immer Bier verköstigt von einem Mann aus Stuttgart, der da einen Craft-Bierladen hat und der dann irgendwelche besonderen Biere mitbringt. Und die werden sozusagen blind verköstigt, sodass man nicht weiß, was man da trinkt, sondern er gießt das ein, stellt's hin und zwischen jedem Bier, also immer Bier, Comic. Und dann hat er auch meistens noch einen musikalischen Act dabei. In dem Fall war das eine Band, die hieß Blue Infinity. Jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich hatte die ganze Zeit, immer wenn er gesagt hat, die sind Blue Infinity, und dann habe ich immer gedacht, and beyond, was dieses Buzz Lightyear-Motto fast ist. Ja. Aber Blue Infinity, so eine Coverband, und die haben dann immer dazwischen gespielt, während wir dann die Biere getrunken haben und dann...
Klingt schon ein gutes Setting auf jeden Fall.
Ja, genau. Ist absoluter Nils-Buckelberg-Abend.
Und dann wurde wieder abgenommen und dann mussten wir erst sagen, wie wir die Biere finden und dann über die Comics reden. Und das war im Blauen Haus in Böblingen, das ist... wieder dem Erwarten kein Haus und es ist auch nicht blau, sondern so eine Hinterhof.
Hat da ein Bär gewohnt?
So eine Hinterhof-Fabriketage irgendwie in so einem auf dem Parkplatz einer großen Brauerei.
Blau und, wegen blau sein, denkst du?
Nee, das ist eigentlich auch so ein Galerieraum und so. Die machen auch so Ausstellungen und sowas. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie mal in einem blauen Haus oder so und sind umgezogen und dann haben sie aber den Namen behalten. Aber es war auch dunkel, aber meines Erachtens war das kein blaues Haus,
in dem
das war. Es war Eintritt frei. Es war ein interessiertes Böblinger Kulturpublikum anwesend, also sehr viel silbernes Haar.
Ältere, das stimmt, muss man dazu sagen, also falls sich Leute wundern, überall alle aus der Gegend haben graue Haare.
Halt, ne? Nee, also auch mit dem entsprechenden Alter und die dann so ein bisschen interessiert sind, heute machen wir mal ein bisschen Kultur und gehen zu dieser verrückten Veranstaltung Comics und Bier. Und also es war natürlich sehr lustig und es hat auch Spaß gemacht und es war auch eine nette Einladung und so, aber es war die ganze Zeit irgendwie etwas weird. Da war ein älterer Herr in der ersten Reihe, der hat einfach alle gezeichnet die ganze Zeit. Der ist anscheinend immer da, habe ich dann irgendwie so halb erfahren am Ende. Dann war auch so die Lokalreporterin da, die hat dann so ein Foto gemacht, hat dann irgendwie so einen Aufsteller neben uns gestellt und dann wie heißen Sie nochmal? Und so hat sie dann irgendwie meinen Namen notiert.
Klingt alles ein bisschen wie die Scheinbar, ehrlich gesagt.
Ja, aber irgendwie halt mit diesem dörflichen, dörflichen Weirdness, Hashtag Dorfkinder. Und es war wirklich ein seltsamer Abend. Die Biere waren auch größtenteils irgendwie scheiße. Also nicht scheiße. Also eins fand ich total ätzend und dann alle so, boah, ist doch voll super. Und dann gab es ein anderes, fand ich übrigens lecker und so, naja, die Brauerei stellt das nicht mehr her und so. Dann dieser Typ, der diesen Brauereiladen hatte, der hat auch so mega geschwäbelt und hat dann immer mit so einem richtigen Furor seine Biere vorgestellt und immer so, ah, oh, die können ja gar nicht einschenken und so. Und dann ich, weil er dann erfahren hat, dass ich aus Köln bin, ja, der hat sowieso keine Ahnung von Bier hier, der kommt ja aus Köln. Gott, ja, dem kann ich ja gar nicht gerecht werden und so. Also die ganze Zeit so gut.
Aber angefangen. Das ist auch der Schwabenscharme, da muss man sich diesen ein bisschen, dem meinen das dann nicht böse, ich kann der mir gut vorstellen.
Auch, ne, der war auch ganz witzig.
So, mit dem Akzent kommt das dann, glaube ich, manchmal aggressiver rüber, als es eigentlich gemeint.
Ich fand den auch ganz witzig. Ja, ja. Das war auch ein lustiger Typ.
Der könnte eh nichts sagen.
Ja, genau.
So, das meinen wir, das ist ja bei uns ein Necken.
Ja, ich fand den auch lustigen Typen, aber es war dann so, diese Köln-Nummer war immer so ein bisschen, komm. Also überhaupt dann ein Bier zu verköstigen, von dem die Brauerei sagt, wir stellen das nicht mehr her, okay, danke, kriegen wir hier irgendwie die Reste aus dem Laden oder?
Ja.
Und,
Umsatz.
Irgendwann habe ich dann einen Artikel zugeschickt bekommen vom regionalen Tageblatt, vom Böblinger Tageblatt oder Böblinger Bote oder keine Ahnung, wie das da heißt. Und da standen ein paar Sprüche drin, die ich wohl gemacht habe, die eigentlich ganz witzig waren, die ich mich kaum noch erinnern konnte. Aber ich habe dann ein Bier, hat dann so ganz langweilig geschmeckt, habe ich dann gesagt, das ist ein Bier wie ein Fahrradhelm und so. weil das ist so auf Nummer sicher, aber nicht sexy und alter, irgendwie lauter solche Sachen. Aber es war ein sehr, sehr interessanter Abend. Aber
die schöne Metapher finde ich, auf Nummer sicher, aber nicht sexy, finde ich nicht schlecht.
Sehr interessanter Abend.
Hast du einfach so aus dem Ärmel
geschüttelt. Solche Dinger kommen mir einfach so.
Nee, das meine ich jetzt ohne Ironie. Das ist gut. Das ist ein guter Vergleich. Naja, Böbling, also dörflich muss ich ja quasi die Gegend ein bisschen verteidigen. Ist natürlich nicht Tübingen. Böbling ist ja nicht Tübingen, ne? Tübingen ist eine Weltstadt, ist eine Unistadt, ne? Wir haben Kultur, wir haben ein geiles Schloss, wir haben geile Leute auch. Wir haben geile Kettleballs übrigens auch da. Richtig geil. Wenn die Neckarbrücke, also wir haben Neckarbräu, das würde dir auch schmecken.
Klar.
Böbling ist halt so ein bisschen, also auch aus unserer Sicht, als Tübinger Sicht so ein bisschen, naja, das sind halt die Bonzen, gell? Da ist halt natürlich Mercedes-Benz, Sindelfinger, Böblinger, da schaffet sie alle bei Benz und bei und Reutlinger schaffet sie alle bei Bosch. So, in der Spurrunde halt der Gosch ist auch bei Bosch.
Wichtige Frage dazu, bei der Nummernschildabkürzung für Böblingen, was hat man da für einen Spitznamen für die Leute von da?
Gar kein Spitznamen. Böbling ist ja BB.
Okay.
Von daher gab es nicht viele Sachen, die man daraus machen kann, irgendwie, ne?
Okay.
Heutzutage vielleicht BB-8 oder sowas, könnte man jetzt halt
sagen. Genau, aus BB-1000 Sachen machen.
Ja, was sagt er mal?
Ja, so Beschimpfung halt.
Also BM sagt, ist ja Bergheim, Wessling ist ja Kreis Bergheim, ist BM. Ja. Und das bedeutet bereifte Mörder.
Ach so, ihr meint das mit dem?
Ja. SU, Sau ach so, unterwegs.
Hatten wir gar nicht tatsächlich. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal bei dem Thema, dass es, glaube ich, regional unterschiedlich ist, ob man daraus so Wörter macht oder ob man generell einfach sagt, die können nicht Auto fahren.
Ja, das ist das sagt man ja immer, dass sie nicht Auto fahren können.
Kalf, bei uns ist es Kalf, das ist ganz klar bei uns im ganzen.
In München ist es ja
Fürstenfeldbruck. War Schmalkalden, das waren alles Selbstmörder.
Aber ganz kurz zu Böbling noch. Da hatte ich übrigens das allererste Mädchen, in das ich verliebt war, kam aus Böbling.
Oh.
Grüße gehen raus.
Böblingen, du weißt, Baby, wer du bist.
Ich bin aus Hesler. Aber es gab damals, glaube ich, auch so ein Fun-Fact für Leute, die nicht aus der Gegend kommen. Bei uns gab es immer in Tübingen und der ganzen Umgebung, da war halt quasi das, man konnte immer so einen Sommerjob bei Benz machen halt, ne? Bei Daimler-Benz oder Mercedes-Benz. Ich glaube, es war tatsächlich Mercedes-Benz. Es gibt der Konzern ist ja Daimler, aber Mercedes-Benz ist da irgendwie. So, da kannst du halt am Band arbeiten, da 6 Wochen lang. Das war ja genau dein ganzer deine Sommerferien.
Oh Gott.
Du konntest aber in diesen Sommerferien, wenn man halt am Band geschafft hat man gesagt dann, dann hast du halt keine Sommerferien gehabt, du konntest nie irgendwie coole Sachen machen, du warst immer nur am Arbeiten, Schicht arbeiten, aber halt richtig viel Kohle verdienen. Ja. Ich kann die Zahl nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war halt sowas wie 5.000 Mark hast du dann verdient in 6 Wochen, was natürlich super viel ist für jemand, der irgendwie
ausgesorgt.
Ja, quasi, ja.
Und ich glaube, man konnte da ab 16 auch schon arbeiten sozusagen. Ja. Und das war noch, ja, irgendwie sowas. Das mal als Funfact, das war immer das Riesending beim Bandarbeiter. Da gab es immer einen, der einfach ein Sommer auch weg war. Und es war immer so, ja, entweder er ist entführt oder er arbeitet halt, oder tot oder er arbeitet halt bei Mercedes.
Ja, mir wurde dann auch erklärt, dass Stuttgart ist ja in diesem Kessel, es ist alles sehr eng, immer mehr Leute ziehen hin, Wohnraum auch in Stuttgart knapp und so, dass das jetzt so richtig so Böbling so halb einverleibt wird schon in Stuttgart. Ja. Also der Übergang ist nicht mehr so klar erkennbar, wo hört Böbling auf, wo fängt Stuttgart an und so.
Genau,
und
Böbling, Sindelfingen, Böbling und dann auch vor allem, die Leute ziehen ja außerhalb dem Kessel. Also die wertvollsten Immobilien in Stuttgart sind ja quasi am Hang, das halt, weil du halt auch den Blick auf die Stadt hast. Und so. Ja. Und da ist halt so Cannstatt und sowas, so aus dem Kessel raus, da wird's geil. Aber teuer.
Ich hatte ein schönes Hotel an der Neckarstraße, glaube ich, oder Neckarplatz oder so.
Mich wundert es die ganze Zeit, weil der einzige Baustein, der da noch fehlt, ist eigentlich Karaoke. Was sind's? So Bier, Comics?
Ja, stimmt. Das war ein Montagabend.
Aber wie kam das denn zustande? Also waren da noch andere Leute so, die irgendwie was machen, die man irgendwie kennt?
Ich glaube, in der Show davor war Marc Benecke da. Marc Benecke.
Ja, ja.
Und der
mit dem Kakerlaken
und sowas, ne? Und der Steffen hier von Panini, der ist halt, der schickt mir auch immer Comics und so und der ist so mein Ansprechpartner da und der macht das seit Jahren da einfach so, weil er ein bisschen was starten will und so und der hat mich da mal gefragt, ob ich mal vorbeikommen würde und weil ich wirklich schon so viel von dem irgendwie geschickt bekommen habe, ich gesagt, komm.
Sitzt Panini dort? Oder?
Ja, Panini sitzt da. Ehapa sitzt ja, glaube ich, sogar auch noch in Stuttgart. Ah,
okay. Ja, du warst ja neulich, hat mal ein Bild gesehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt, ob es da wieder geile Backstage-Stories gibt, wie bei den letzten Auftritten, die du im Privatfernsehen hattest oder, wie heißt es nicht, Privatfernseher, hier RTL, Sat.1 und Co. Jetzt warst du ja bei Genial daneben, ne?
Genial daneben, ja.
Da warst du da schon mal oder warst du
erst zum zweiten Mal war ich jetzt da.
Und gibt es irgendwelche heißen Backstage-Story von Hugo Irgenbalde? Habt ihr irgendwie nochmal schön zusammen
gesoffen? Ich fand es diesmal sehr interessant, weil es wird gesagt, man darf nichts mitbringen, was zu eng gemustert ist an Klamotten und nichts
wegen auf Moiré halt, ne?
Genau, wegen Moiré. Und es gibt nichts, man darf nichts mitbringen mit großen Markennamen. Und dann hatte ich jetzt zwei Shirts, aber ich hatte ein blau-weißes Ringel-Shirt dabei, das ich schon in anderen Produktionen anhatte, also wo ich wusste, okay, das ist eine gültige Musterbreite, die geht. Und dann komme ich an und die Kostümbildnerin hat gesagt, nee, das geht nicht. Ich so, okay. Dann hatte ich aber noch mein Lacoste-Shirt. Das hat mir
das Grüne, ne?
So ein blaues mit grünen Ärmeln. Das hat mir mein bester Freund Roman zum Geburtstag custom machen lassen und als Geschenk geschickt irgendwie. Und ich liebe das total, weil das ein rosa Krokodil hat. Und dann hatte ich das und dieses Krokodil ist ja kleiner, geht's ja gar nicht. Ist ja wirklich so ein Fliegenschiss auf diesem Shirt. Dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich das. Und sie so, ja, alles klar, ich bügel dir das. Ich so, okay. Und dann hat sie es aufgebügelt und dann komme ich zurück in meiner Garderobe, nachdem ich in der Maske war, und dann hing das da und dann hat die über das Krokodil so einen anderen Aufnäher geklebt mit so doppelseitigem Klebeband von so einem Glitzeraufkleber aus der Schweiz oder so mit einem Schweizer Dorf drauf und da habe ich mich die ganze Zeit geärgert. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, das kann die doch nicht einfach machen, ohne mich zu fragen. Also deswegen hat sie auch gesagt, ich bügel dir das, damit sie ihren scheiß Sticker da drauf kleben kann. Und ich war echt, ich habe mich so geärgert, dass ich gedacht habe, ich reiß es noch kurz vor Sendungsbeginn ab und sitzt dann da, weil dann kann sie sowieso nichts mehr machen.
Echt?
Ja, ja. So, und dann habe ich...
Weil, ich es richtig verstanden, die hat es überklebt, das Lacoste-Ding.
Genau. Aber warum ist das... auch bei Instagram, glaube ich, gezeigt, ne?
Ja, genau.
Also aber warum ist das jetzt so schlimm? Ich muss jetzt gerade
ganz ich finde halt dieses rosa Krokodil sehr cool. Und ich finde,
aber der heißt halt eine Marke.
Ich finde halt, dass das sehr schick aussieht. Ja, aber es ist halt, da steht ja, in der Anweisung stand ja keine großen Markennamen. Und das sind kleiner als das, geht's ja nicht.
Ja, okay.
So und deswegen habe ich gedacht, da kann man irgendwie noch mit leben.
Vielleicht war es ja erster Tag oder so.
Ja, nee, ganz sicher nicht. Aber die wollte einfach
was. Wieso war die 100 Jahre alt?
Ja, so in etwa.
Hallo, Herr Wirkelberg.
Die war irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder so. Und man hat gemerkt, die wollte so ein bisschen was zu tun haben, hatte ich so den Eindruck. Und dann habe ich da in der Garderobe gesessen. Man wartet ja dann immer, bis die Aufzeichnung losgeht. Ich habe mich richtig geärgert. Hab wirklich gesagt, das kann die doch nicht machen, ohne mich zu fragen. Das einfach so zu entscheiden.
Finde ich wirklich interessant, dass man selbst, wenn man in so einer Sendung, würde ich schon sagen, dass es eine große Sendung ist, und da auch noch Gast ist, als quasi prominenter Gast, dass man dann trotzdem wie so ein Idiot behandelt wird.
Ja, und ich habe mich, finde ich krass.
Wann kommt denn das? Weil es ist ja perfekte Werbung gerade dafür.
Ich glaube, das lief schon. Ist vielleicht noch in der Mediathek. Ich glaube, auf Join oder so kann man ja die alten Folgen gucken. Und ich habe mich richtig geärgert. Und dann kurz bevor wir runtergegangen sind, habe ich dann so gedacht, Meine Güte, warum ärgere ich mich denn jetzt darüber? Was ist denn das für ein Bullshit?
Denke ich übrigens auch gerade.
Wieso ärgere ich mich denn darüber, dass die halt irgendeinen Scheiß macht? Mein Gott, die will halt auch nur leben und die glaubt halt, sie müsste das so machen irgendwie. Und dann, meine Güte, weil ich habe ja den komfortabelsten Job, den es gibt. Ich komme da angerauscht, werde 10 Minuten geschminkt, setz mich dann 20 Minuten in die Sendung, fahre wieder nach Hause und habe irgendwie Geld verdient, bin noch in meinem Lieblingshotel und so. Wieso ärgere ich mich jetzt über so ein Bullshit? Da bin ich so richtig mit mir ins Gebet gegangen und gedacht, ich bin manchmal echt ein totaler Otto, das darf echt nicht wahr sein. Und dann war auch wieder gut. Und dann hatte ich eine lustige Sendung.
Naja, okay, vielleicht warst du ja nervös oder sowas auch.
Ich glaube, mir war langweilig. Ich saß dann so lange allein in der Garderobe. Ich war auch so ein bisschen, ich konnte es nicht einschätzen, weil Heller war nicht da. Ich sage ja immer, also meine goldene Showregel ist ja, ich sag alles zu, was Heller und Hugo anfragen, weil ich die beide liebe.
Ja.
Und genial daneben ist finde ich, ein angenehmes Format. Das macht irgendwie Spaß. Ist
da auch mal Bock drauf.
Ist so ein bisschen assoziieren. Ist ja im Grunde genommen das, was wir bei Hörspielen hier machen und so.
Denkt da Hermann und ich wären da bestimmt auch gut.
Genau, glaube ich auch. Und deswegen habe ich gedacht, und deswegen gehe ich da auch gerne hin und so. Jetzt war Heller nicht da.
Ja.
Sondern Ruth Moschner, die jetzt der Ersatz für Heller anscheinend ist, wenn Heller nicht kann oder nicht will oder was auch immer. Was ich irgendwie, also ich mag Ruth Moschner, aber es ist schon ein Unterschied, Heller und Ruth. So
eine krasse Figur, die Heller von
total, ja, total. Ja. Und ich bin auch so, ich habe auch das Gefühl, dass ich mit Heller so ein bisschen irgendwie so connected bin, so auf so eine besondere Art. Wir waren ja auch mal zusammen bei dieser Tele5-Show, der Klügere kippt nach.
Ja, hey, ich habe die geguckt damals. Das weiß ich, das war ein Live-Format, ihr habt da wirklich gesoffen einfach.
Ja, das stimmt. Da hat ja dann während der Show, es war eine Live-Show und da hat ja dann der offizielle Tele5-Account getwittert, also Nils Bokelberg ist gerade der Klügste in der Runde.
Oho!
Kann mich auch
Shots fired.
Ans Ende nur noch sehr verschwommen erinnern, aber sei es schon.
Das war für mich ein richtiges Event damals, ich habe das geguckt, ich saß da vorm Fernsehen, habe mir ein Bierchen aufgemacht und wollte mir das reinziehen. Ich fand das auch witzig, es war ein bisschen durcheinander alles, aber eigentlich fand ich witzig.
Ich habe es heute auch gar nicht gesehen, glaube ich. Na, egal.
Vielleicht sagt er dein Unterbewusstsein auch so, guckst du ihn immer nicht an.
Und jetzt war Heller nicht da und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich mich auf die echt richtig freue. Ich lieb auch Hugo total. Ich meine, Wigald Boning ist ja auch immer da, der ist auch super nett. Und dann war noch Annette Möller, heißt die, glaube ich, so eine, die war mal bei RTL und jetzt ist sie, oder ich sie ist jetzt bei RTL, irgendwo, ich glaube, sie macht Frühstücksfernsehen oder so. Und sie hat mal eine Sat.1-Show gemacht. Und naja, die ist auch nett. aber das war auf jeden Fall lustig, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Also
Streitet man sich dann so ein bisschen auch im Airtime sozusagen? Oder weil du hast ja gesagt, 20 Minuten, es geht ja meistens schnell, ist ja dann irgendwie geschnitten und dann ist es ja aus deinen Händen. Achtet man so ein bisschen drauf, dass man, ist es dann unangenehm, weil der eine oder andere jetzt ohne Namen zu nennen bei solchen Sendungen oder vielleicht bei anderen Produktionen ist nicht unbedingt nur die, dass man merkt so, hey, der will jetzt aber auch so ein bisschen.
Ja, es ist natürlich, also es ist sehr live. Ich kann
mir vorstellen, der Pocher so ist. So
naja, es ist sehr live on tape. Als ich das erste Mal da war, war ja der Pocher da. Und
wo ich ja immer sagte, ich finde den ja witzig, ne? muss man dazu sagen, aber kann man von dem halten, was man will, ich finde den guten
Entertainer. Und was ich bei dem sagen muss, wirklich ohne Scheiß, und ich weiß, wir finden den alle kacke und wir finden auch alle ganz viel, was er macht, nicht witzig und so, aber was ich sagen muss, ist, der ist so ein krasser Teamplayer und der war so korrekt zu mir die ganze Zeit und der war so cool und hat gesagt, ist dein erstes Mal hier? Ich so, ja. Er so, was? Wieso das denn? Und so. Ja, ja. Also der war richtig und hat dann auch in der Show übrigens sich sozusagen antirassistisch positioniert und so aus so einem Selbstverständnis heraus. Also ich war super überrascht und musste dann mein Bild, das ich von ihm habe, korrigieren.
Ich finde den ja auch, ich finde den echt schon immer gut. Ist ja oft so, dass man auch durch private Treffen mit Leuten, er kann sich bestimmt nicht dran erinnern, aber ich habe den mal getroffen, als ich bei MTV war und ich fand den einfach nett und auch total höflich und so. Bei mir bleibt immer sowas hängen. Das gibt's mit anderen Leuten halt umgekehrt so. Da gibt's auch ein paar Leute, die sind bei mir immer auf der diesen Scheiße-Seite, weil ich mit denen halt, wahrscheinlich war das für die nur so ein Durchlauf, aber ich merke mir das halt so. Ne? Deswegen ist ja immer die goldene Regel, versuchen immer mit allen nett zu sein, gerade in dieser Branche, weil du nie weißt, wie du jemand vielleicht auf den Fuß getreten bist. Aber ja, wie gesagt, und ich finde, du hast es richtig eingeordnet. Also man kann davon halten, was man will. Ich finde auch diese meisten Sachen, die er da irgendwie macht auf diesen Bühnen und sowas, ist ja überhaupt nicht meins. Da so ein bisschen, ist ja Matze Knob-Style auch so ein bisschen, ne? Diese ganzen
Parodien. Er macht ja mit dem zusammen sogar
einen Podcast. Ja, diese Parodien. So, ja. Aber echt? Man muss natürlich auch wissen, das ist natürlich einfach, der bedient halt eine bestimmte Zielgruppe und die macht, und die, das wollen die haben und das, der liefert halt ab und das ist ein Job. So. Und
ich finde es krass eben, dass man das Gefühl hatte, er war irgendwie so weg.
Ja.
Und jetzt ist er einfach mal voll auf.
Der kommt ja wieder zur RTL.
So RTL, so bam, mit kriegt direkt eine neue Show und so. Ja.
Ich glaube, der hat
einen sehr lustigen Titel.
Ja, ich glaube, der hat eine gute Arbeitsmoral auch, glaube ich. Ich glaube, der arbeitet halt viel und
ich habe dem auf jeden Fall aus der Ferne Unrecht getan. Ein sehr, sehr höflicher, netter Kollege.
Aus der Olli Pocher-Folge.
Kann da gar nichts Böses über diese Aufzeichnung über den sagen.
Ja.
Deswegen, ja. Also das und das war irgendwie, aber ja, also das, ich hoffe, dass mich nochmal einladen. Das ist so, das ist lustig, dass mein Mindset jetzt nach dem zweiten Mal genial daneben, dass ich da habe, ist, ich muss so gut sein, dass die mich nochmal einladen. Das ist so, das ist der Anspruch, mit dem ich dann in die Sendung gehe. Und dann habe ich, und dann entsteht das natürlich, dass man Schiss hat, nicht genug Airtime zu kriegen, weil man dann denkt so, jetzt denken die, nee, den brauchen wir doch nicht mehr einladen, der sagt ja gar nichts und so. Ja. Und das ist irgendwie, das reicht für mich dann schon als Motivation, da irgendwie zu performen. Und ich bin immer, ich merke das bei mir, immer bei solchen, in solchen Shows und Situationen so, ich bin immer so die ersten paar Minuten bin ich so ein bisschen, check ich alle ab und guck so, wie die drauf sind und merke auch, was die für eine Dynamik haben und mit welcher Aggressivität die vorgehen und dann passe ich mich da an und dann steige ich voll mit ein.
Ja, das ist auch was wahnsinnig Schwieriges, ne? Also ich habe da mal als Beispiel meinen Auftritt da bei Böhmermann, ne? Ich meine, das ist natürlich auch, das, da geht es nicht im Airtime, aber du musst natürlich schon gucken, okay, du kannst natürlich da hingehen und du bist ja ein Gast, also in dem Fall war ich ja ein Gast und kann einfach versuchen, die Fragen jetzt nicht mal schlagfertig, sondern einfach nett und positiv und einfach sympathisch rüberzukommen zu beantworten, weil ganz ehrlich, welcher Mensch will denn nicht will unsympathisch rüberkommen? Naja. So, natürlich will ich irgendwie sympathisch rüberkommen, aber ob, wie man das jetzt nennt, weiß ich ja selber immer nicht, ey, keine Ahnung, Comedian oder was auch immer, aber ich bin ja wohl im weitesten Sinne, glaube ich, in der Comedy-Branche tätig oder Moderator oder was auch immer, wie man das nennen will. Und natürlich ist dann ja schon auch meine Aufgabe, ist ja eine Bühne dann irgendwie vielleicht hier und da mal schlagfertig zu sein. Und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will, das ist halt, und so geht es dir bestimmt auch bei diesen Sendungen, das ist eine mega dünne Linie zwischen so, okay, wie weit gehe ich jetzt sozusagen all in, so im Sinne von, ich mache jetzt auch mal einen Gag oder feier jemanden wie fucking Jan Böhmermann ins Wort, wo du, der eh schon, wo du ein bisschen eingeschüchtert bist und sowas. Mhm. Ich habe versucht, das auszublenden, aber natürlich bin ich da nicht, war ich auch mega nervös und so. Und aber wie sehr willst du auch nicht untergehen, wie einfach jeder andere Gast, so der, an den man sich einfach nicht mehr erinnert. So. Und ich habe in meiner Meinung nach das eigentlich ganz gut hingekriegt, vor allem bei der Version, die auf YouTube landet sozusagen. Da gibt es ja immer eine längere Version das von dem Interview, wo es ein bisschen lockerer ist, wo man mehr sozusagen, wo man eh automatisch Airtime hat. Und das Geschnittene fürs Fernsehen kam ich, glaube ich, okay weg, aber war okay. Aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es auch einfach, glaube ich, für jeden in dieser Branche mega schwierig ist und dass man das echt ab und zu mal Abstriche machen muss, wenn jemand mal verkackt. Heutzutage wird ja immer gerne so draufgeschlagen über. Also wenn einer nur ansatzweise einen schlechten Auftritt hat oder was Falsches sagt oder so und dann ist vielleicht sogar einer, der jetzt nicht so ganz beliebt ist, dann ist sofort hier der Pranger wieder offen. Na. Und der ist ja, der hat so verkackt. Ich glaube, manche Leute verfehlt einfach so ein bisschen das Verständnis auch, dass es auch ein schwieriger Job ist, da irgendwie auf Kommando abzuliefern.
Ich finde es lustig, was die Unterhaltungsbranche angeht. Das habe ich damals krass gemerkt, als ich bei Halligalli war, wie so Leute, sondern wie die das geil finden, wenn das nicht richtig läuft, wenn das nicht funktioniert. Also einmal, wenn sie was scheiße finden, okay, aber ich fand es immer krass, wie viele den Witz gemacht haben, auch mir privat gegenüber, ja, da wird's ja bald abgesetzt. Und das, ey, wenn ich an deine Arbeit komme und sage, ja, nächste Woche, ne, wirst du entlassen, also weil dann gibt's halt deine Arbeit nicht mehr. Das finde ich, irgendwie so krass, weil es halt so Entertainment-Industrie ist, irgendwie war das was anderes und das fand ich so krass, weil das kam so oft vor, wenn es dann irgendwie nicht so lief, ja, da wird das ja abgesetzt. Und ich denke so, was soll denn das jetzt so? Also,
ja, dieser Galgenhumor, ja. Den hatten wir aber auch bei Rocket Beans auch, also selbst also kann man ja gar nicht vergleichen, Rocket Beans mit Halligalli, so allein Produktionskosten und was man da alles zur Verfügung hat. Ich weiß genau, was du meinst, dieser Galgenhumor-Gag wurde da auch immer gemacht, so, ja gut, dann machen wir die Sendung noch zweimal, dann ist auch wieder, dann machen wir den Laden dicht und so das hier. Ja. So dieses, aber an Motivation hat es der da null gescheitert, vor allem bei Rocket Beans, so alle mega motiviert, alle wollten das Beste mal liefern, aber irgendwann hat man quasi auch diesen Hate, der dann doch irgendwie rüberschwappt, auch von vielen Zuschauern irgendwie. Also es gibt ja viele Leute, die wollen ja auch das Scheitern sehen, das haben wir voll gemerkt auch. Und die sind ja gerade aktiv auf bestimmten Foren und so, wo die pushen das auch gerne. Wenn da mal was verkackt wurde, dann wird das auch nochmal rausgekramt und so. Ja. Das finde ich irgendwie echt so eine ganz schwierige Sache, die einfach heutzutage immer öfter passiert. Es wurde auch ein paar Mal von, ich fällt's gar nicht ein, ich glaube, Chris D'Elia hat es auch noch nicht so angesprochen, genau dieses Anprangerstellen. Das ist einfach so eine Gesellschaft, alle lieben das irgendwie. Ja, das ist diese Realsatire, so wenn es irgendeiner verkackt, dann lieben wir das alle so da mal drauf zu hauen und so. Keine Ahnung, ist ganz weird.
Wenn man sich dann auch so über den halt meistens stellt, und das finde ich immer, das finde ich so bizarr, weil sogar, also eher auch im privaten Rahmen, so, ich finde das eher auch lustig, dass so Social Media und so, bei euch ist das ja wahrscheinlich noch viel mehr, aber dass sogar bei mir irgendwie Leute gibt, die sich eigentlich einen Instagram-Account nur dafür anlegen, um mir zu schreiben, was ich so falsch mache und so, mit so Nachhaltigkeit und sowas, weil ich kann ja nicht, ich bin ja dann und dann da und da hingeflogen und würde das und das machen und Katzenfutter und keine Ahnung.
Ich wollte das halt wirklich wissen. Ja.
Ich hab dir auch sehr lange geantwortet, aber du hast nicht mehr zurückgeschrieben. Ja. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Weil das fand ich süß, da war so einer, der hat das dann auch mehrmals gemacht und da habe ich dir mal sehr nett geantwortet und damit konnte der überhaupt nicht umgehen. Das fand ich sehr lustig.
Ja, das ist natürlich auch, also ich habe das gleiche Problem noch mit einem anderen Thema. Also genau, ich kann mir vorstellen, bei dir ist voll anstrengend, weil du weil dann gar nicht gesehen wird, ja guck mal, wenigstens spricht er das hier und da öfter mal an, wenigstens macht er irgendwas, aber wenn du dann halt sozusagen dieses Image hast, ja, der ist schon dafür bekannt, dass er sich einsetzt für Nachhaltigkeit und sowas und dann, genau, und dann fährst du halt irgendwo hin mit dem Auto und so, dann bist du natürlich nicht streng, aber ich meine, was denken sich die Leute, als ob du jetzt, du bist ja auch ein Mensch und musst ja auch irgendwie in dieser Gesellschaft klarkommen so und irgendwie auch mal mit dem Auto fahren oder so.
Ja, das ist ja immer das.
Aber es ist
ja
immer noch besser als nicht so. Und im Vergleich dazu, also was ganz anderes Thema, aber ich kenne das sozusagen, wenn Leute mir irgendwie was dann so, mich auch so in Pranger stellen wollen, ist gerade, wenn man halt vielleicht mal einen Witz über jemand oder etwas macht, dann wird gleich so relativiert, der macht sich jetzt, was nimmt er sich denn raus, wie kann er denn darüber Witze machen und so, und dann wird dann rausgesucht, weiß ich nicht, das kann ich jetzt gar nicht in Wort, versteht ihr ein bisschen, was ich meine, es wird immer so, versucht dann was zu finden von irgendjemand und finden sie meistens nicht, weil ich eigentlich, keine Ahnung, jetzt nicht großartig verkackt habe irgendwie öffentlich. Aber naja, keine Ahnung, das ist ein komisches Thema.
Und ich finde es aber auch, das ist auch so ein Thema, also es ist jetzt ein bisschen schwer, glaube ich, für uns zu sprechen, aber das ist, glaube ich, bei Frauen noch viel krasser ist. Wenn du als Frau in der Öffentlichkeit stehst, wie viel mehr du dann noch so einen Scheiß abbekommst.
Na, das stimmt. Ich träume immer noch von meiner eigenen Late-Night-Show.
Sehr gut.
Montags bis Donnerstags.
Echt so richtig moderieren, oder was?
Ja, ja.
Das ist Raab-Style.
Das ist, ja, es gibt ja auch noch was anderes als Raab.
Ja, ich meine Raab.
Also, aber halt täglich, ja, auf jeden Fall täglich. Und
muss wahnsinnig schwierig sein.
Und als Late-Night-Show.
Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr machbar in Deutschland. Ich glaube nicht. Ich glaube, und zwar vergisst man, also in Amerika kriegen sie es noch hin, aber ich glaube, da haben sie irgendwie anderen Humoransatz. Ich glaube, was halt damals auch Raab oder vielleicht sogar auch Schmidt und sowas, war ja viel auch so, da wurde ein Zeitungsartikel rausgeholt dann. Oder es wurde halt irgendwie ein Clip gezeigt oder sowas. Und heutzutage durchs Internet ist halt alles sofort, jeder weiß ja alles so. Und dann kannst du das nicht mehr halt nicht machen, dieses Daily, diese Themen.
Ich glaube, Deutschland ist auch schwierig. Ich habe lustig, letzte Mal noch dran gedacht, wie lustig das ist, dass man heute so, ich schaue auf Netflix, schaue eine Staffel von einer kompletten Dings weg und dann will ich gleich das nächste haben. Und letztens habe ich gedacht, ey krass, in den 90ern, TV Total, da habe ich wochenlang drauf gewartet, dass dieser Karl Gohn-Typ endlich in der Sendung ist.
Ja,
ne? Ach so, das würde halt alles nicht mehr funktionieren, also so in dem Sinne, aber irgendwie anders natürlich schon.
Also ich glaube, von Late-Night-Shows lernen heißt ja auch zu verstehen, wie man irgendwie moderne Medien einbindet. Das machen ja nicht nur die Amis wie Jimmy Fallon oder so perfekt mit ihren YouTube-Kanälen, sondern auch ein Jan Böhmer Mann mit dem Neo-Magazin, das irgendwie früher im Internet veröffentlicht wird und so. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das irgendwie nicht piefig und verstauben zu lassen und trotzdem irgendwie auch frisch zu halten. Und deswegen, es ist irgendwie schon immer mein Traum gewesen, sowas mal zu machen. Ich habe jetzt auch, Maria und ich haben selbst mal so ein bisschen überlegt, oder Maria ist mit einer Idee zu mir gekommen, und zwar heißt die Sendung Bokelberg Too Late und ich komme am Anfang jeder Sendung zu spät. Ich komme immer zu spät ins Studio rein. Das ist immer quasi die Eröffnung und die ist dann halt so, ist halt eben dann eine ganz späte Late-Night-Show. Und jetzt schreibe ich da ein bisschen dran rum und.
Aber was passiert denn bis dahin?
Nix. Ja
einfach leerer Schreibtisch sozusagen.
Leere Bühne, leerer Schreibtisch. Man kann sich ja dann auch nachher kleine Einspieler überlegen oder so, wie ich irgendwie aus dem Restaurant losrenne oder sonst was, halt irgendwelche Gags, die man irgendwie easy produzieren kann und so. Da kann man ja alles Mögliche draus machen. Aber so, dass man immer zu spät zur eigenen Sendung kommt oder dann muss halt irgendwer.
Ich glaube, das wird so ein Gag sein, wo du nach zwei Wochen mega denkst, scheiße, was haben wir uns jetzt ins Haus gehört, weil es dann einfach nicht mehr lustig ist. Und die Sendung heißt immer so und du musst immer diesen Gag machen. Aber
ach, gut. Ich glaube, das kann man gut durchziehen.
Mein professionelles Feedback dazu. Aber wir können gerne mal in den Weiter Room gehen und mal ein bisschen dran schrauben.
Aber ja, also das ist so da, das ist,
ich glaube, ohne Witz wärst du auch ein guter Typ für eine Late Night Show, weil du halt, glaube ich, jetzt so ein bisschen so das alte Fernsehen verbinden kannst mit den neuen Sachen, die irgendwie gerade passieren.
Ich mag halt Menschen. Ich glaube, das wäre gut,
dich unterhalten mit Leuten.
Das wäre im Gegensatz zu anderen Late Night Shows der Unterschied. Also man muss ja irgendein USP haben, wie es in der Fachjargon
heißt. Quasi in einem Satz alle Late Night Show Hosts der Welt quasi.
Nein, ich meine jetzt in Deutschland. Also Klaas und Böhmermann, die ja auch nur einmal die Woche sind, was ich immer so schade finde, weil ich finde gerade, dass eine Qualität einer Late-Night-Show oder das Aufregen einer Late-Night-Show ist, wenn man sie jeden Abend sehen kann, weil es dann irgendwie so einen direkteren Vergleich gibt. Aber ich meine, das, was die in ihren Shows machen, kann man halt auch nur einmal die Woche machen, weil das so krass aufwendig ist, die Einspieler und so weiter.
Vor allem,
Genau, also deswegen ist das schon in Ordnung, aber einfach jemand, der irgendwie jeden Abend talkt in der Woche und irgendwie seine Gäste mag und eben nicht, aber nicht versucht, investigativ oder deep zu werden wie Lanz, sondern einfach eine Unterhaltungsshow machen will und irgendwelche kleinen Spielchen noch mit den Gästen machen und so. Das könnte ich mir für mich total gut vorstellen.
Aber dafür haben wir doch Pierre M. Krause.
Der ist auch nur einmal die Woche.
Ist auch so.
Der ist auch nur einmal die Woche. Ja,
finde ich immer gar nicht mehr außer Lanz, oder was? Keiner macht live.
Lanz der Einzige,
live
ist auch
nicht live. Ist auch nicht live.
Lanz der Einzige, der täglich.
Ich finde es auch interessant, dass das irgendwie aber auch, ich weiß nicht, zwar gibt es da so Schmidt und Raab lang und jetzt auch Böhmermann und auch mit Klaas, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so Late Night ist so in Deutschland nie so richtig angekommen schon, aber so verstanden irgendwie, weiß nicht, das haben die Leute, hier sitzen hier und reden und was. Und dann, wenn man es dann macht, das klauen die alles von Jimmy Fallon, habe ich auf YouTube gesehen.
Ich so, aber ich glaube, Schmidt war schon, glaube ich, oder? Oder habe ich das nur so, so dieses typische Nostalgie-Denken, ich habe es nur schöner in Erinnerung, als es war. Aber der hat schon, also die Antrag Perform Olli und sowas noch. Also,
ja, also das war doch schon so.
Eins-Phase. Ja. Auch, ich fand das Studio auch so diese Hintergrundbeleuchtung und so. Die das hat einfach dieses ganze Flair, finde ich, von so ein bisschen eher von Letterman.
Mal sieht. Ja, die haben ja auch super viel geklaut von den Amis dann. Ja. Also auch Sendungsinhalte halt.
Aber die haben das ja auch sehr Kinder offensiv von gemacht. Deswegen war das ja auch völlig in Ordnung.
Die dicken Kinder von Landau auf einmal.
Genau.
Und diese geile, diese Aufstimme war auch super, die das immer gelesen hat, alles mögliche, was die so gemacht haben.
Das war ja der Rütten, glaube ich.
Die dicken Kinder von Landau.
Naja, das war der Peter Rütten, der jetzt mit Olli Kalko für Schläferz macht.
Ich sag das auch, ich glaube, jedes Mal an diesem Punkt, wenn wir über sowas reden, aber ich finde es so schade, dass dieses Daily-Ding von Thomas Gottschalk irgendwie nichts geworden ist. Thomas Gottschalk nach Wetten, das war einfach vorbei.
Das war einfach die Uhrzeit.
Ich so schade.
Es war nicht dieses Twitter-Tanten-Einbinden-Ding, oder ist es jetzt, kann man noch Twitter-Tante sagen, oder ist es auch schon wieder
sexistisch? Ist okay, darfst du sagen.
Aber weißt du, ich meine, das war ja alles, das waren ja so viele Ebenen schlecht, so dieses, so wie die Steve Buscini mit dem Skateboard reinkommt. Hello Kids, so, Hello Fellow Kids.
Ja.
Das kann man sogar alles noch, hätte man dran schrauben können. Meiner Meinung nach, es war ganz klar die Uhrzeit. Es waren genau, das war so Vorabendzeit. Das ist falsch, das ist nicht die Zeit für Gottschalk. Das muss ab 20 Uhr irgendwann. Ja. So. Und dann vielleicht wieder das andere Extrem morgens im Fernsehen. Kommt er ja schön nach einer durchsoffenen Nacht da an. Ja, hier, was ist los? Hier, ja, du, lieber. Dann kommt er rein und macht ein bisschen Stress. Aber, weißt du, ich meine, das muss schon irgendwie ab 20 Uhr aufwärts.
Ja, glaube ich. Das glaube ich auch.
Schaffst hast du doch immer da und hat irgendwie die ganzen Geräte auch nicht, offensichtlich sich nie vorbereitet auf irgendeine Sendung. So, ja, hier, die haben ja wieder hier was reingebracht,
das, keine Ahnung. Ja, das weißt du ja auch.
Head, weiß ich nicht.
Das fand ich am seltsamsten in der Sendung, weil man weiß ja auch, wenn man mit dem arbeitet und gerade bei einer täglichen Show und der musste sich auch nichts mehr beweisen.
Der muss improvisieren, ja.
Dass der sich überhaupt nicht vorbereitet. Ja, also das muss man dem alles so aufbereiten, dass der das alles spontan wegmoderieren kann und so.
Ja.
Und das hat, glaube ich, die Redaktion falsch gemacht. Die haben, glaube ich, wirklich gedacht, dass er da jetzt so super motiviert sich in die Redaktion setzt und sich da Texte schreibt.
Ja,
und
der
so.
Kann wahrscheinlich immer eine Minute vorher, so ein bisschen wie ich am Ende meine Moin Moins. Was übrigens, was lustigerweise, pass auf, das muss man einordnen. Krass, wie oft heute Rocket Beans die Thema wird. Was meiner Meinung nach immer nichts mit der Qualität zu tun hat. Florentin macht das auch so, das hat sich irgendwann eingebürgert, so, weil ich glaube, der Gottschalk ist auch so jemand, ich will mich dann nicht vergleichen. Aber so manche Leute sind, glaube ich, funktionieren einfach wirklich am besten, wenn ihnen der bestmögliche Rahmen gegeben wird. Und du hast gerade schon gesagt, so dieses, der braucht den Rahmen auch bei Wetten, dass. Ich glaube, auf dem war auch nie am Ende irgendjemand sauer. Der war jetzt kein Diva oder so, oder hatte eine schlechte Arbeitsmoral oder so, sondern der irgendwann mal klar, der funktioniert am allerbesten, wenn man dem vielleicht so ein bisschen wie so ein Idiot auch erklärt, pass auf, Tommy, aber dann musst du aber hier rüber gehen. Dann geht's da weiter, weil da ist die Kamera. Okay. Aber dann macht er seinen ganzen Rest sonst auch. Und ich glaube, so Moin Moins, auch der Eddie und sowas, also jetzt als Vergleich einfach ist auch so da musst du dich nicht vorbereiten, sondern funktioniert es am besten, wenn dir einen Rahmen gegeben wird, wo du dich wohlfühlst und dann machst du einfach die Show, machst ein bisschen Entertainer, so.
Ha.
Ja, ich glaube, so war der halt auch.
Das vom
Typ her, ja. Mann, heute haben wir aber jetzt einen Rundumschlag gemacht über die, so richtig so, war eigentlich so ein richtiger Twitter-Podcast, so ein bisschen so die deutsche Fernsehlandschaft hier mal schon wieder auseinander.
Und da fällt mir noch an, du warst ja auch bei der Chartshow zum Jubiläum. Da hat mich nämlich 100 oder was war das? Die ist mit Olli Geissens Chartshow,
ne? Ja, ja.
Als Einspieler-Dings.
Ach stimmt, mit Kafka
zusammen. Und das ist nämlich so lustig, weil meine Verwandtschaft freut sich immer sehr, wenn sie dich im Fernsehen sehen. Und so, das war auch der Einzige, der gute Sachen gesagt hat, haben sie dann gesagt. Und das fand ich sehr schön.
Voll süß.
Vielen Dank an deine Verwandtschaft.
Wie mit dem Kafka, was hast du, was gab's da?
Die haben ein Doppelinterview gemacht mit Markus Kafka und mir für die Chartshow, für die Jubiläums-Chartshow.
Ah, voll gut.
Ja, war super. Ich mag den ja total. Es war so lustig mit dem.
Ja, der ist nett. Guter DJ übrigens auch.
Ja.
Da war ich voll krass, dass es schon 100 Chartshows gab, aber klar ist da, aber dass sie da eben immer ein Thema finden, das ist natürlich.
Ja, die Themen sind ja mittlerweile auch richtig übers Knie gebrochen.
Also, ja, aber
die größten Suppenhits oder wie sowas. Irgendein Thema findest du immer.
Größten Suppenhits? Na gut, Leute.
So.
Wir holen uns jetzt auch mal eine Suppe. Warte mal wieder. Richtig lang gemacht.
Na.
Ah, ja.
Naja. Hier gibt's noch. Was ist eigentlich die längste Bahn, die wir jemals gemacht haben?
2 Stunden irgendwas, glaube ich.
Wo haben wir die denn gemacht?
Wird drauf losgelegt und gemacht, ne?
Wahrscheinlich in meiner Hose.
Wahrscheinlich die erste. Wahrscheinlich die erste.
Oder irgend so ein Live-Dings noch oder so.
Aber ja, bei uns gibt's halt einfach, bei uns ist halt Länge über Qualität.
Es gibt demnächst, es gibt demnächst eine Riesenüberraschung in diesem Podcast. Mehr sei nicht verraten. Es wird dieses Jahr auch wieder getourt. Das können wir gerne verraten. Da haben wir, sobald wir da Daten oder sonst was haben, seid ihr natürlich die Ersten, die das erfahren. Eigentlich auch die Letzten, die das erfahren. Ja. Es interessiert eigentlich niemanden außer denen, die gerade zuhören. Das ist eigentlich Quatsch zu sagen, ihr seid die Ersten. Ihr seid auch die Einzigen, die das erfahren.
Ja.
Muss man ehrlicherweise sagen.
Wir haben auch einfach mittlerweile eine Zuschauer, eine Stammzuhörerschaft, glaube ich auch. Und eigentlich, ja, eigentlich könnten wir hier richtige Skandale anreißen. Es wird einfach niemand interessieren, außer den Leuten, die
uns sehen. Ist ja nicht so, als dass irgendwie, wir gehen auf Tour und dann erfährt das so Angela Merkel. Ja. Aha, sind sie also wieder unterwegs? Naja, sind sie von der Straße.
Ja, haben sie auch schon viel angeteased jetzt die letzten Wochen, dass sie bald wieder auf Tour gehen. War ja klar eigentlich, damit war zu rechnen.
Aber wie lustig das wäre, wenn wirklich Angela Merkel uns hören würde, so heimlich einfach.
Kann ich mir gut vorstellen.
Immer hinten in der Limo drin.
Ja, während die so Physikexperimente zu Hause macht.
Kommt direkt Polizei draußen, Leute.
Die macht, glaube ich, die ist ja Physikerin.
Ja.
Und deswegen hat die, glaube ich, immer so ein paar Eisenkugeln zu Hause, die sie irgendwo runterrollen lässt und so.
Glaubst du, die sind wirklich für die Physikexperimente, die Eisenkugeln?
Ich glaube, die hat auch so, wenn die so aufsteht, zieht die an so einem Faden und dann geht so ein Ball runter, so eine Rampe und stößt so ein Buch um.
Ja, wie beim Doc mit dem Toaster am Anfang, bei Zurück in die Zukunft.
Ja. Kipp-Roll-Fall. Ja. Dings. Aber ich habe neulich auch nochmal gedacht, kurzes
Einschlag. Rune Goldberg-Maschine
heißt die. Cool ich das finde, dass wir so, wir machen das ja nun wirklich schon lange jetzt, ne? Wir haben ja die halbe letzte Dekade, fast Dekade, ich weiß jetzt noch nicht vorbei, die Dekade, sorry nochmal, dass wir das schon machen und dass wir so, und dass ja mittlerweile irgendwie jeder einen Podcast macht und sowas und dass wir trotzdem immer noch da sind, dass so viele Hörerinnen und Hörer haben, das freut mich irgendwie total. Und dass immer noch neue dazukommen und so und
wir sind auch
noch. Mittlerweile kann man sagen, und das meine ich jetzt, also ich glaube, vor 3 Jahren hatte man gemerkt, ich meine das zynisch und abwertend und genervt. Mittlerweile gar nicht mehr. Mittlerweile ist ja wirklich so, dass fast jeder einen Podcast hat. Ja. Ich habe gedacht, das hört so auf nach einer Weile so, und dann ist irgendwann so, selbst die jetzt am Anfang sind dann so, ja, die Hürde. Ich habe auch neulich mit einem, befreundeten Comedian drüber gesprochen, der sich irgendwie Gedanken darüber gemacht hat oder sich überlegt, da auch einen Podcast anzufangen. Und ich habe mich selber gar nicht wiedererkannt. Ich habe ihn ermutigt und gesagt, ja, mach doch einfach, ist doch cool. Ich glaube, und weil der hatte richtige Unsicherheiten. Der war richtig so, ja, aber guck mal, dann hast du doch genau das, dann bist du von außen so betrachtet, immer, jetzt macht er auch noch einen und sowas. Dann habe ich ihm ganz klar gesagt, ja, es wird immer Leute geben, die das denken, aber wenn du dann irgendwie für dich eine Zuhörerschaft findest und du guten Scheiß ablieferst, so, dann sollte dir das scheißegal sein. Mach einfach dein Ding und dann ist gut. Ich kriege ein bisschen wie Jotta gerade, aber mach einfach dein Ding und gib mir 690 Euro im Monat für die Donny Class.
Wir sind noch lange nicht am Peak-Podcast. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das wird sich irgendwann wieder gesund schrumpfen. Ich habe auch schon einige Podcasts wieder gehen sehen sozusagen. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Deswegen, ihr könnt übrigens für uns auch abstimmen beim Podcastpreis. Ach so, ja, beim deutschen Podcastpreis.
Da sind ja 1000
Podcasts, 511 ne? sind nominiert.
Wow.
Ihr könnt übrigens auch für Randale Bokeberg abstimmen.
Ja, dann stimmen wir doch lieber da ab.
Aber auch für die Gästeliste Geisterbahn. Ich weiß gar nicht, ja, verschiedene Nominierungen da.
Ist das noch im Rahmen? Wir nehmen ja gerade auf, Dienstag kommt. Ja, kommt am Montag raus. Ja, das passt ja dann noch, ne?
Ja, das geht, glaube ich, bis Ende Februar, das Voting oder so. Über 500
nominiert. Ja, für den Publikumspreis, alle, die eingereicht worden sind. Aber man muss auch keine E-Mail-Adresse angeben, man kann einfach ein bisschen Leute da draußen mit der IP und so ändern, dann könnt ihr ohne Ende abstimmen. Das war ein kleiner Tipp. Also es müssen gar nicht so viele abstimmen da draußen. Nur
das musst du dir ja vorstellen, während
guter Neustart
hat er so eine geile gespiegelte Sonnenbrille, so eine Speedo-Sonnenbrille. Warte mal, Speedo sind die...
Ich habe eine Speedo-Sonnenbrille.
Ja, der Speedo hat er auch an.
Ja. Ja, gut. Warm hier.
Kommt wahrscheinlich demnächst eine Steffen Halaschka Sondersendung über diesen Computerbetrug.
Ja, stimmt.
Beim deutschen Podcastpreis.
Aber dann mit dem den Tabatabai, ist auch so ein Ding, wo ich immer verschlucke, wie man es richtig ausspricht. Tabatabai. Der immer mit den Sneakern.
Hä?
Cernojobata, genau.
Tabatabai ist doch Jasmin, Tabatabai ist doch eine Schauspielerin.
Ja, den.
Und früher gab's auch noch ein Shampoo, das hieß Timotei.
Oh ja, das stimmt, war für die Haare.
War sehr gut.
Okay, das schlägt gut eine Brücke zu vorhin mit dem, ob Donny dumm ist.
Ich glaube, jetzt haben wir es bewiesen. Das ist hier nichts mit,
einfühlsam.
Der immer ist
was,
dumm.
Immer was Wertvolles beizutragen. Ja.
Er hat sich stets so bemüht.
Eine Art Flasche verkauft.
Ich hab das einfach, das kam einfach aus mir raus.
Ich konnte es nicht kontrollieren. Das
hat einfach meinen Mund verlassen.
Weil das war das, was mein Gehirn gerade laut gesagt hat. Donny, das war ein Shampoo.
Ja. Das ist geil, dass dein Gehirn diese Sachen einfach immer erklärt, die
um dich rum passieren. Das funktioniert anders als bei anderen Leuten.
Wenn du so an der Straße stehst, oh, das ist ein Auto, das fährt.
Ja, manchmal sage ich dann auch,
da darf Auto. Ich dagegen laufen.
Ich hab, ja, es war das mit den No Tears, war das doch die Formel, oder? Bei Timothy
und ja, stimmt.
No
stimmt.
Tear,
No ich glaube, Tear Formula. Ja, stimmt. Ja, das war ja auch so auf so Nature. Und ja,
hat
so
übrigens nicht gestimmt.
1000 Kräuter ja, im Shampoo
war immer geheult, sowas. Weil meine Mutter mich da eingeseift hat. So, also, ich glaube, wir haben alle Ankündigungen gemacht.
Glaube ich auch.
Alles Weitere
wir ballern jetzt das Bällchen noch in
der Stunde danach auf RTL Plus.
Genau, und für alle Patreons, wie immer, ne?
Ja, für alle Patreons
für 500 heute Euro extra gibt's noch so einen kleinen 5 Minuten von Nils.
Ne, heute kommt eine einstündige Shampoo-Sonderfolge von Donny. Könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Ne,
erklärt
Timo
euch, Tai mit Jabata Tubi Tai.
Erklärt euch die gängigen Shampoo-Sorten. Und auch der ein oder andere Exot wird, glaube ich, heute vorgestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
Genau, ja. Ja.
Und von mir gibt's
alles Weitere.
Festes Shampoo zum Beispiel.
Für mich gibt's immer ein paar Tipps für den Kräutergarten.
Shampoo
auf dem Fensterbrett.
Aber halt nur für die Patreons.
Ja, na klar. Das muss natürlich, das können wir euch nicht umsonst geben. Das seht ihr ein. Ja. Das ist nicht immer gut. Das siehst du ein.
Das ist
auch ein guter Spruch, finde ich. Liebe Leute, wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war's für heute. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Auch an euch. Ciao.
Gästeliste Geisterbahn.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.